Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live nach dem großen Finale des Eurovision Song Contest 2024. Wir haben uns hier alle wieder zusammengeschaltet aus Deutschland, zurück in Deutschland. Wir haben also Malmö fluchtartig verlassen, sind wieder gut in der Heimat angekommen, hatte aber jetzt nichts mit Malmö zu tun, sondern eher mit den Rückreisemöglichkeiten und Zwängen, die wir eben so haben. Ja, der ESC ist Geschichte. Wir haben einen Sieger, nämlich die Schweiz. Nemo hat gewonnen mit The Code. Darüber müssen wir natürlich reden. Wir müssen auch darüber sprechen, über den überraschenden 12. Platz von Deutschland, über die Platzierung von Luxemburg und Österreich, über die Show gestern, über alles, was so drumherum war, in Malmö mit der EBU, mit Jost Klein etc. Und ja, es gibt so viele Themen, die wir heute besprechen können, wollen, müssen. Ich bin mal gespannt, wie lange wir dafür brauchen. Zu Beginn, wie immer, der herzliche Dank an unsere Partner Katjes und Visit Malta, die uns in dieser ESC-Saison bei den Livestreams unterstützt haben. Vielen Dank dafür. Und Peter, du hast schon wieder ein neues Zeichen bei dir. Ich freue mich, dass schon so viele mitschauen hier, mit kommentieren. Mach das natürlich gerne weiterhin die ganze Show über. Wir versuchen, die Kommentare mit einfließen zu lassen. Geben unser Bestes, wobei ihr mit uns heute vielleicht noch ein bisschen gnädiger sein müsst, als ihr es sowieso schon immer freundlicherweise seid. Weil, ja, es gab nicht so sonderlich viel Schlaf. Da können wir ja vielleicht gleich noch was dazu sagen. Trotzdem will ich jetzt auch mal noch namentlich erwähnen meine Co-Blogger, die heute hier mit dabei sind. Und vielleicht werden wir sogar noch mehr im Laufe der Sendung und es kommen so ein, zwei dazu. Wir lassen uns mal überraschen. Zuerst möchte ich hier begrüßen meinen gestrigen Sitznachbarn beim großen Finale im Pressezentrum. Wir haben zusammen gelitten und uns dann am Ende gefreut, wobei wir im Prinzip zwei Optionen hatten, bei denen wir uns dann bei beiden gefreut hätten. Max, schön, dass wir uns heute schon wiedersehen.
Freut mich auch und weil ich es in den Kommentaren gesehen habe, ich habe keine Zimtschnecke bekommen. Wenn ja, dann welche geholt. Tatsächlich, also es wurden Sahnetorten ausgegeben und da habe ich tatsächlich eine geholt gehabt und dann später habe ich aber aufgrund, ihr wisst alle, Nervosität und so weiter, die Zimtschnecke von Benny dann doch nicht runterbekommen. Aber sie ist dann doch irgendwo untergekommen wieder.
Ist schön, dass du es jetzt nicht ausgesprochen hast. Ich freue mich außerdem, dass auch mit dabei ist unser Peter. Hallo Peter.
Hallo, guten Abend zusammen.
So kurz und knackig, man ist es gar nicht gewohnt. Ich war gar nicht darauf vorbereitet. Und ich freue mich aber auch, dass mit dabei ist Duspa, der ja schon vor zwei Tagen wieder zurückgereist. Nein, vor einem Tag, also gestern schon.
Gestern, ja. Also es kommt einem so lange vor, aber es war noch gestern. Hallo und guten Abend.
Ich habe es gerade schon gesagt, wir haben natürlich total viele Themen, die wir heute alle nach und nach durchsprechen wollen. Es gibt sehr viel zu besprechen, aber wir wollen mit dem Allerwichtigsten anfangen. Und das Allerwichtigste ist, dass Nemo einer der Wettfavoriten, am Ende nicht mehr der größte Wettfavorit, aber doch von Anfang an sehr gut mit dabei, auch in unseren Fanumfragen und er hat doch, glaube ich, sogar den ESC Kompakt ESC gewonnen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Man möge mich korrigieren, falls es nicht so war. Ich behaupte das jetzt einfach mal, dass Nemo auch schon bei uns gewonnen hat. Jedenfalls, ganz herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle erstmal von ESC Kompakt nochmal an Nemo und die ganze Schweiz. Herzlichen Glückwunsch, verdienter Sieg, The Code ist bei den Jurys durchweg gut angekommen, im Televoting auch sehr hoch gewertet worden. Da war dann Nemo der Sieg am Ende nicht mehr zu nehmen. Deshalb ganz herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Mich würde interessieren, wie habt ihr gestern diesen Moment erlebt? Was sind euch da für Gedanken durch den Kopf gegangen? Wie habt ihr, ja, wie war der Moment für euch gestern, Peter?
Ja, ich habe mich gefreut für Nemo. Wir hatten Nemo ja hier zu Gast in unserem Live-Chat. Haben nicht geändert und ich habe mich sehr gefreut, dass er sich dann durchgesetzt hat. Und ich freue mich auf den Gastgeber Schweiz.
Du, Spoil, du hast ja mit Peter zusammen den Moment erlebt. Wie war es für dich?
Letztendlich, wenn ich das Revue passieren lassen muss, also so die gewisse Anspannung kam dann ja dann doch mit der Punktevergabe, was passiert jetzt? Und da war tatsächlich bei mir eigentlich erstmal noch die größere Anspannung, was passiert mit deutschen Punkten, auch wenn ich jetzt erstmal noch umleiten muss. Aber das war eigentlich so dieses Kribbeln, weil die Auftritte kannte man ja im Wesentlichen und wir wissen ja, wie das dann ausschaut. Und insofern war das erstmal ein ganz schöner Moment dabei, als die Punktevergabe losging, dann ja auch für Deutschland Punkte mit dabei waren. Und dann aber war es ja mit und nochmal die Schweiz und nochmal die Schweiz und nochmal die Schweiz. Also da sind es dann ja doch irgendwie so, oh, muss man gucken. Es war dann natürlich noch dieser weitere spannende Moment. Vielen Dank, Opti, großartig. Ganz am Ende wird es Frankreich dann doch noch machen. Also es waren ja dann doch die bekannten Favoriten, so bis es sich dann zugespitzt hat auf die Entscheidung zwischen Kroatien und die Schweiz. Und da hat mein Herz ein bisschen mehr für Kroatien geschlagen, muss ich dann sagen. Aber ich freue mich natürlich trotzdem sehr für die Schweizer, auch natürlich sehr verdient, dass sie es geschafft haben, diesen, ja, nicht ganz eingängigen Song, wie ich ihn ja finde, so großartig auch zu stagen, dass er die Leute abgeholt hat, die Jurys abgeholt hat und wir damit dann also nach 36 Jahren wieder die Schweiz als Austragungsort haben. Und das hat ja auch, heute ist es schon an mehreren Stellen genannt worden, natürlich eine schöne neutrale Bedeutung nach all den Diskussionen, die wir in den letzten Tagen hatten. Also insofern kann ich sehr gut damit leben.
Max, wie war es für dich gestern im Pressezentrum? Ich weiß es natürlich, aber die anderen noch nicht.
Ja, ich habe mich sehr gefreut über die Musik, Leute. Also ich habe es ja in dem Live davor schon gesagt, ich hätte dann auch mit Kroatien leben können, hätte mich dann auch gefreut, auch wenn das Lied jetzt bei mir nicht hoch und runter läuft. Aber die Schweiz war mit Italien und Ukraine einer meiner großen, großen, großen Favoriten in diesem Jahr. Und es hat sich dann einfach bestätigt, dass der Auftritt ja so unfassbar gut war, Leute. Also wie man sowas auf die Bühne einfach bringen kann. Ich muss an der Stelle übrigens erwähnen, weil es gab viele Diskussionen und ich habe viele Nachrichten bekommen und so weiter und die sich auf also die Gender Identity von Nemo beziehen. Nemo hat nicht gewonnen aufgrund seiner Gender Identity, sondern weil es einfach der Auftritt war gestern. Und verdient gewonnen und ich freue mich schon sehr für die Schweiz und auf die Schweiz.
Ja, das ist jetzt, also ach so, ich sage vielleicht auch noch was dazu. Also ich finde, dass das auf jeden Fall ein würdiger Sieger ist für dieses Jahr. Die Schweiz hat ja jetzt schon lange Jahre sozusagen darauf hingearbeitet und das können wir vielleicht gleich auch bei der Überleitung zu Deutschland dann nochmal vertiefen, weil die Schweiz ja ursprünglich nach Michael Schulte das deutsche Auswahlsystem übernommen hat. Deutschland hat es dann nach einem Jahr, in dem es nicht geklappt hat, Gründe müssen wir nicht nochmal wiederholen, wieder über Bord geworfen und die Schweiz ist dran geblieben und hat ja auch, ich sag mal, immer in eine ähnliche Richtung weiter versucht und hat gemerkt, sie kratzt da am ESC-Sieg und ist dann einfach dran geblieben und hat da weitergemacht und weitergearbeitet und selbst als dann die Platzierung im Finale, muss man ja sagen, Finalqualifikation ist für Halbfinalteilnehmer ja auch immer schon mal etwas per se, aber selbst wenn da die Platzierung jetzt nicht so super hoch war, ist aber dann dabei geblieben und insofern, ja, hat sich einfach diese Aber, also ich sehe das so in wirklich in dieser Reihe im Prinzip ab 2019 mit Luca Henny, dass sich jetzt diese 5 Jahre Arbeit eigentlich ausgezahlt haben, dass die Schweiz da dran geblieben ist, dass sie nicht nachgegeben hat. Ich muss sagen, ich war zwischendurch ja schon irgendwann mal so, also genervt ist jetzt das falsche Wort, aber dass ich gesagt habe, also dass man jetzt wirklich hier nur auf Juryfutter setzt, Jahr für Jahr, es darf ruhig auch mal wieder was anderes kommen. Aber jetzt der Erfolg gibt der Schweiz auf jeden Fall recht und mal von diesem Hintergrund Insider-ESC-Bubble-Gerede muss ich halt auch einfach sagen, dass ich mich für Nemo total freue. Also wie Nemo sich auch gestern auf der Pressekonferenz wiedergegeben hat. Peter, du hast ja unser ESC-Pakt live angesprochen. Wir hatten ja auch versucht, das noch fortzusetzen in der Malmö-Zeit, das hat dann aus Zeitgründen leider nicht mehr geklappt, weil es war ja abzusehen, dass es für Nemo jetzt nicht so schlecht laufen wird und entsprechend ein gefragter Interviewgast war Nemo und dann sind natürlich auch erstmal Medien drangekommen, die ihn jetzt noch nicht schon eine halbe Stunde zum Interview hatten. Deswegen, also ja, aber nichtsdestotrotz, tolle Person, das hat sich gestern an vielen Aussagen wieder gezeigt und ich, ja, und auch der Song, man kann dazu stehen, wie man will. Ich bin jetzt auch mal wirklich gespannt, wie der sich entwickelt. Ich habe vorhin mal bei iTunes reingeguckt. Ich weiß, iTunes ist überhaupt nicht mehr das Maß aller Dinge, aber trotzdem steht The Code da gerade auf 1. Also es könnte auch schlechter laufen, würde ich mal sagen. Wahrscheinlich wird es jetzt kein Welthit unbedingt, weil es halt doch sehr auf den Wettbewerb ausgerichtet ist. Aber in dieser Sparte ESC geeignet, halt trotzdem was sehr Innovatives war. Also nicht ESC geeignet, wie wir es kennen, sondern schon relativ besonders, eben gerade mit diesen Stilen. Super gesungen von Nemo, auch super gerappt. Meistens kriegen das ja selbst Leute, die häufiger rappen, dann nicht so hin, in einem Popsong Pop und Rap so zu verschmelzen, dass es nicht cringe klingt. Nemo hat es geschafft. Und ja, deswegen finde ich einfach auch ein sehr würdiger Sieg und ja, hat mich dann auch sehr gefreut, weil man muss auch sagen, dieser Auftritt gestern war ja auch wirklich wieder gigantisch. Also ich fand es in der Pressekonferenz nochmal eindrücklich, wie Nemo auch geschildert hat, dass mit dieser Plattform und den vielen Unbekannten, dass eigentlich jeder Auftritt einzigartig ist. Also es kann immer so viel passieren. Das kann es natürlich bei jedem Auftritt, das was schief geht, aber da muss so viel ineinander greifen, dass ja, dass man da gar nicht sozusagen, also natürlich ist es alles einstudiert, aber es ist auch immer ein gewisser Unsicherheitsfaktor dabei. Und ich fand, gestern war wirklich nochmal eine Schippe drauf. Wir hatten ja von der ersten Durchlaufprobe damals erzählt. Vielen Dank, Markus. Von der ersten Durchlaufprobe, als dann irgendwie dann noch Kameras und Kameramänner im Bild waren und so, wo wir echt schon dachten, oh, jetzt wird's aber schwierig. Dann hatte Nemo ja auch irgendwie so ein Problem mit dem Mikro bei der ersten Durchlaufprobe zum Finale. Also es gab zwischendurch immer wieder Situationen, wo auch was schiefgegangen ist tatsächlich, aber als es gezählt hat, hat eben offenbar alles geklappt. Deswegen, ja, nochmal herzlichen Glückwunsch und mehr kann ich auch gar nicht sagen. Peter.
Ja, ich wollte noch was ergänzen. Drei Sachen. Zum einen noch was zu Nemo. Also ich habe mich total für Nemo gefreut. Und das ist jetzt, weil das so oft in den Kommentaren kam, natürlich war das ein wunderschöner Saisonmoment, wahrscheinlich sogar der schönste Saisonmoment, als ich hier plötzlich mit Nemo eine knappe halbe Stunde über ABBA gesprochen habe.
Zumindest deshalb, für zwei der drei Personen. Nein, Spaß. Ich habe sehr genossen, eure Unterhaltung.
Ja, und es kam ja auch relativ viel Liebe zurück. Das ist dann auch gleich mein zweiter Punkt, aber zuerst dazu noch, deshalb habe ich mich fast für Nemo noch ein bisschen mehr gefreut als für die Schweiz als Gastgeber, aber Nemo hat es sowas von verdient und ich freue mich auch total, dass der gestrige Auftritt dann auch sein bester war in der ganzen Abfolge, also es hat genau auf den Punkt gepasst, ne? Jetzt sind wir nächstes Jahr in der Schweiz. Ich wäre auch, Dusepa hat auch so, schon so eine Andeutung gemacht, ich wäre auch gerne nach Kroatien gefahren, weil das mal eine komplett neue Erfahrung gewesen wäre. Ne? Die Schweiz da ist vielleicht in dieser jetzigen turbulenten Phase genau der richtige Ort, um das im nächsten Jahr auf neutralem Boden den ESC zu machen. Aber Kroatien wäre natürlich auch nochmal ein Abenteuer für sich gewesen. Und also ich schließe in meine Komplimente neben Nemo auch Baby Lasagne ein. Ich fand auch, dass er sich sehr sympathisch und mit viel Drive, aber auch mit viel positiver Ausstrahlung gestern präsentiert hat. Fand ich super. Und er ist ja auch irgendwie auch ein Sieger, weil er hat das Televoting deutlich gewonnen vor Israel. Also insofern haben wir zwei Sieger, sagen wir es so. Und wir haben noch einen dritten Sieger. Ach so, eine Sache noch, die fällt mir gerade ein. Ich habe ja heute schon an der Presseschau gearbeitet. Und was mich so ein bisschen anstrengend ist, dass ständig das Thema Nemo ist non-binär und definiert sich als non-binär so weit hoch nach vorne gestellt wird. Ich darf dazu sagen, Nemo ist Nemo. Er sagt, nimmt mich als Nemo, nimmt mich, wie ich bin. Dem ist das nicht recht, dass er da ständig als Botschafter der non-binären Community verwandt wird. Er will einfach als Mensch wahrgenommen werden und das finde ich okay. Du Super, lass mich doch einen Satz sagen, dann übergebe ich zu dem Thema an dich. Ich wollte auch nochmal sagen, was ich heute auch gemacht habe. Ich habe natürlich heute viel gelesen, weil ich halt versucht habe, diese ganzen Pressestücke einzuordnen. Und das kam jetzt heute Abend auch. Und heute Abend hier im Live-Chat, da kamen ja schon verschiedene Gratifikationen auch. Also euer Feedback, was ich jetzt gelesen habe, auch in vielen Kommentaren, aber auch, was ich auch persönlich bekommen habe über verschiedene Kanäle. Also das ist echt das, was ESC Kompakt ausmacht. Also ich habe das noch nie so intensiv empfunden. Ich habe auch die ESC-Tage noch nie so intensiv empfunden. Aber euer Feedback dazu, also liebe Leserinnen und Leser, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das hat einem, wenn man da manchmal dachte, meine Güte, das jetzt auch noch, das hat dann immer sofort instantmäßig aufgebaut. Das war Adrenalin pur. Also dafür an dieser Stelle mal ein Dankeschön. Ist jetzt nicht richtig der falsche Platz, aber ich bin jetzt so gerade so, habe ich so gerade so eingegroovt. So, du Super, jetzt aber zu dir, zu meiner zu meinem
ich habe ja schon drei Kommentare eingeblendet und die im Grunde auch das gesagt haben, was ich gesagt haben oder sagen wollte, was ich gesagt haben. Nämlich, jetzt muss ich aber erstmal sagen, Peter, also nicht du Peter, Blogger Peter, sondern Peter Schlüter, Hammer. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist, also jede Anerkennung von euch ist uns sehr willkommen und hier natürlich auch mal extra. Nemo hat das schon auch auf das Thema angelegt. Nemo hatte einen Song, wo es um dieses Thema ging. Nemo hatte ein Outfit, hat durchaus mit sämtlichen Kostümen und Outfits in Malmö damit gespielt. Und Nemo hat eine Non-Binary-Flagge mit auf die Bühne geschmuggelt, um es dann auch nochmal der EBU zu zeigen und sie zusammen mit der Schweizer Flagge bei der Flaggenparade noch deutlicher zu zeigen. Also jetzt zu sagen, Nemo würde das Thema nicht in den Vordergrund stellen, sondern möchte einfach nur, dass es so ist, wie Nemo sich gerade fühlt, wahrgenommen wird. An der Stelle, nein, Widerspruch, sondern ganz bewusst das Thema auf die Agenda gesetzt. Dafür ist es auch richtig. Ich denke aber auch, dass es danach dann sicherlich wichtig ist, Nemo als Künstler, Künstlerin auch anders wahrzunehmen und nicht auf dieses eine Thema zu reduzieren. Aber mit dem Auftritt gestern ist das ganz klar erstmal super eng mit Nemo als der Person verbunden.
Ja, da hast du vollkommen recht. Da muss ich das, was ich gesagt habe, relativieren. Er hat es natürlich nach vorne gerückt, vor allen Dingen durch die Fahne, weil die hat er ja wohl auch reingeschmuggelt, habe ich auf der PK vernommen. Aber ich bezog mich allein, weil ich halt relativ viel Presseresonanz jetzt schon gelesen habe, bezog mich allein darauf, dass das Thema halt so dominant ist, wie er das zumindest im Interview mit uns gar nicht wollte. Na, sondern wirklich nur sagt, ich möchte als Mensch wahrgenommen werden, der sich da einmal positioniert hat, aber ich möchte eigentlich jetzt weiter lieber über meine Musik, über meine Karriere, über meinen Werdegang, über meine musikalischen Ambitionen reden. Aber natürlich hast du recht, wenn er da mit der Fahne einläuft, dann ist das natürlich das größte Hallo, was er in der internationalen und nationalen Presse auslösen kann zu dem Thema. Das stimmt schon, das hatte ich gar nicht mehr, weil ich das als auch so abgehakt selbstverständlich aufgenommen habe, wie er sich positioniert oder wie er sich identifiziert, dass ich das gar nicht mehr so hoch aufgehängt habe und mich gewundert habe, dass es halt in den Medien so stark im Vordergrund steht.
Genau, das ist, glaube ich, immer so ein zweischneidiges Schwert und deswegen glaube ich auch, wie ihr es jetzt schon zusammengeführt habt, gar nicht, dass das ein Widerspruch ist. Wir hatten, glaube ich, auch schon an irgendeiner Stelle hier mal im Livestream drüber gesprochen, dass es total wichtig ist und das hat Nemo gestern auch nochmal bestätigt, dass das Thema einfach in der Öffentlichkeit stattfindet, dass dafür eine gewisse ein Bewusstsein geschaffen wird und eine gewisse Sichtbarkeit geschaffen wird. Und gleichzeitig ist natürlich die Frage, ob man in jedem Artikel, den man über Nemo schreibt, im zweiten Satz schreiben muss, Nemo ist nicht binär, ne? Sondern also da ist einfach auch ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt. Und man muss da ja sagen, dass da der angelsächsische Raum durchaus schon weiter ist. Wir merken es ja hier gerade und es kamen auch einige Kommentare, weil uns, mir ist das vorhin bei mir schon aufgefallen, Peter ist jetzt auch gerade passiert, Max auch schon, nur Duspoir ist vor allem gefeit. Nein, aber wir benutzen natürlich auch teilweise einfach aus Versehen, ich habe das selbst im Schriftlichen manchmal gemerkt, wenn ich nochmal über meinen Text redigiert habe, dass wir einfach auch er zum Beispiel als Pronomen benutzt haben, weil es einfach im Deutschen noch keinen gemeinsamen Sinn dafür gibt, was stattdessen benutzt wird. Also es gibt da keine Absprache, die im englischsprachigen Raum mehr oder weniger dann schon mal klar ist, was es da für eine Alternative ist. Und genau, das ist einfach, das ist sozusagen genau dafür gut. Und so hatte ich Nemo sowohl bei uns im Livestream als auch gestern wieder auf der Pressekonferenz ja verstanden, dass Nemo da gesagt hat, Nemo ist da überhaupt niemandem böse, der das falsch macht oder irgendwie Fragen hat oder mit dem Thema vielleicht auch noch fremdet, sondern im Gegenteil, das ist Nemo eigentlich gerade ein Anliegen, dass über das Thema gesprochen wird, dass einfach Sichtbarkeit hergestellt wird und dadurch eben auch eine breitere Akzeptanz dann geschaffen werden kann. Duspoir, du hattest dich noch.
Ja, um dann das Thema vielleicht auch abzuschließen. Also an der Stelle möchte ich nochmal kurz Einspruch erheben, dass der angelsächsische Raum nicht nur dem voraus ist, denn für diejenigen, die von euch dem popkulturellen Phänomen Heartbreak High Staffel 3 schon nachgekommen sind oder 2, ich weiß nicht, welches war, die kürzlich auf Netflix veröffentlicht wurde. Da gibt es ja auch einen Vater, der mit seinem non-binären, aus seiner Perspektive Sohn, durchaus auch das Problem hat, dieses Kind als Plural they anzusprechen. Da gibt es auch eine ganz schöne Szene, wo der Vater das mit der Mutter diskutiert. Und insofern, also auch da muss sozusagen das noch im popkulturellen Bereich aufgearbeitet werden. Und ich denke, wir können uns hier, wir unter uns vier sowieso, aber auch mit den allermeisten von euch KommentatorInnen auch darauf verständigen, dass wir da jetzt sensibilisierter sind als vorher. Ich denke auch, vielleicht eine Überleitung auf ein weiteres Thema jetzt noch, über das wir reden können, Kommentator Thorsten Schorn. Bei den ESC-Übertragungen hat er auch häufiger mal noch von R gesprochen, sich dann selber noch auch korrigiert und ist darüber eben auch genau in diesem Wandelprozess. Und mal ganz ehrlich, wenn Personen, die selber aus dem LGBT-Bereich sind und da vielleicht auch noch ein stärkeres Bewusstsein haben sollten als andere heteronormativere Personen, dann müssen wir da alle vielleicht auch noch ein bisschen Nachsehen miteinander haben. Aber klar, versuchen sollte man natürlich, was auch Respekt zeigt.
Genau. Selbst die Tagesschau hat es ja gestern auf einem Sharepick auf Instagram falsch gemacht und dann, weil eben natürlich schon so viel Likes und Kommentare und so weiter da waren, haben sie sich dann auch dazu entschieden, das nicht zu löschen, was ich auch super fand, sondern praktisch in der Beschreibung haben sie das dann kommentiert und sich sozusagen entschuldigt, dass der Fehler passiert ist und das aufgeklärt. Das fand ich auch einen sehr guten Umgang damit und genau. Peter, sorry, ja, das wollte ich aber loswerden.
Ja gut, also ich wollte anknüpfend an das, was du mal gerade gesagt hast, also als wir waren ja Backstage dann noch nach dem Live-Chat und da hatte ich ihn mal gefragt, du, ich habe neulich schlecht geschlafen, weil ich da wieder einen Fehler gemacht habe. Und
du meinst jetzt, weil du dein Handy laut gelassen hattest, oder?
Nein, weil ich ihn halt ein falsches Pronomen verwandt habe. Und dann hat er gesagt, du, das ist völlig in Ordnung. Erstens, ich kenne dich jetzt und ich weiß, wie du bist. Und zweitens, es passiert vielen Leuten. Mir geht es nur darum, dass ich als Mensch, als Musiker anerkannt werde. Und da wollte ich auch der Öffentlichkeit gegenüber sehr ehrlich sein. Wenn da einer Fehler macht, dann ist mir das eigentlich egal. Also das ist sein Wortlaut dazu auf meine diesbezügliche Frage. Wenn mich das natürlich immer wieder beschäftigt und auch ärgert, da ist mir Dusumfa tatsächlich weiter voraus. Auch gestern, als wir zusammen den Live-Chat machen, ist er halt im Wording da deutlich sicherer, als ich das bin. Weil mir wäre der Fehler von Thorsten Schorn gar nicht aufgefallen. Na, Dusumfa aber halt schon. Na, also da ist noch, aber es ist ja auch das genau, was Nemo sagt, there is a long way to go in society. Ne?
Absolut, und jetzt haben wir auch wieder sehr breit über das Thema nicht-binär gesprochen, was ja auch bestimmt schon wieder hoffentlich ein Stück zu diesem Puzzle beigetragen hat. Das wäre jedenfalls wünschenswert und ich glaube, ja, Nemo Sieg kann da auf jeden Fall noch auf jeden Fall was dazu beitragen. So, jetzt würde ich aber das Thema Schweiz abhaken und wir kommen zu dem also für mich überraschenden und wenn ich mir eure Prognose so angucke, auch für euch überraschenden, nur Manu weiß mehr als wir, 12. Platz für Deutschland. Es war ja also irgendwie total wild. Ich bin gleich mal gespannt, wie ihr das erlebt habt, weil Max und ich saßen da so im Pressezentrum und wir konnten das ja erstmal, also Deutschland hat ja, glaube ich, gleich bei den ersten 3 oder 4 nacheinander von allen Punkte bekommen. Man war es ja gar nicht mehr gewohnt. Man wusste gar nicht mehr, wie man jetzt eigentlich damit so genau umgehen soll. Ja, also es war einfach irgendwie ein super tolles Gefühl und so wie ich es bei der Schweiz auch gemacht habe, geht natürlich an dieser Stelle erstmal der riesige Glückwunsch an Isaac für diesen tollen 12. Platz, an das Songwriter-Team, an das ganze Team drumherum, auch an die deutsche Delegation für das, was dann da auf die Bühne gestellt wurde, weil ja, also viele haben nicht daran geglaubt, dass es besser wird als Platz 20 oder so in die Richtung. Und es hat dann aber trotzdem geklappt. Über die Gründe werden wir ja gleich noch ein bisschen sprechen. Aber genau, vorne angestellt erstmal auf jeden Fall diese Glückwünsche, super Ergebnis, super Leistung. Isaac hat sich ja auch hinterher dann bei dem Pressestatement, was man hier auch auf unserem YouTube-Kanal in voller Länge finden kann, sehr sympathisch gezeigt, wie ich finde. Also das sagen auch die Kommentare darunter. Was ich teilweise ein bisschen erschreckend fand, ehrlich gesagt, weil sich auch zeigt, dass je nach Platzierung werden die Leute dann nach der Show beleidigt oder gelobt so. Also eigentlich sollte man ja sagen, alle haben ihr Bestes getan und ob sie dann jetzt 26. wurden oder 12., man beleidigt die trotzdem nicht in YouTube-Kommentaren. Das war in den letzten Jahren leider oft anders. Und genau, aber da auf jeden Fall sehr viele Leute diesmal, die auch gesagt haben, Isaac hat sich da wirklich super sympathisch präsentiert. Er ist da ja auch einfach ein offenes Buch. Und also ja, ich war, wie gesagt, super positiv überrascht. Gebe gerne zu, dass ich da falsch lag mit meiner Prognose und freue mich in dem Fall auch, dass ich falsch lag. Und jetzt bin ich gespannt, wie ihr das so gestern erlebt habt und natürlich auch gespannt, was ihr sagt, was waren jetzt eigentlich die Gründe, dass Deutschland auf Platz 12 gelandet ist und da ja vor allem, warum Deutschland so gut bei den Jurys abgeschnitten hat. Duspoir, du hast heute ja auch schon was dazu geschrieben, deswegen bist du, glaube ich, unser Experte in der Runde.
Ich habe heute schon so viel geschrieben, jetzt muss ich mal überlegen. Genau, wir sind ja am Anfang auch schon von Höllenbruder aufgefordert worden, jetzt natürlich, nachdem wir so wenig Vertrauen in die Arbeit des NDR, vor allen Dingen aber auch in Isaac und seinen Song hatten, uns jetzt auch zu entschuldigen. Das mache ich an dieser Stelle auch und muss auch sagen, dass ich auch von diesem Hintergrund gestern bei der Punktevergabe hin und her gerissen war zwischen Ungläubigkeit und auch dieser Scham, so, okay, da ist was ich komplett übersehen habe. Man kann sich 25 Jahre mit dem ESC beschäftigen und man wird immer noch mal wieder überrascht. Das war gestern so ein Moment und dass ich mich dann vielleicht auch gar nicht so der Freude hingeben konnte. Hatte gerade geschrieben, so bei den ersten 7 Punkten hätte er so laut geschrien, dass die Nachbarn wahrscheinlich gedacht hätten, wir hätten die WM gewonnen oder sowas. Ja, Alex war das. Also ganz sowas bei Peter und mir nicht. Wir hatten uns wieder angeguckt, so wie jetzt, wo kommen die denn eigentlich her? Und also so sehr ich mich natürlich auch freue, müssen wir an der Stelle feststellen, oder können das ja noch dann diskutieren, es ist ein Jury-Sieg. Die Punkte vom Televoting waren überschaubar. Ich würde auch mal noch trotzdem so weit gehen und sagen, dass es nicht an der Inszenierung lag, dass wir, dass Isaac oder Deutschland so gut abgeschnitten haben. Und wir jetzt entsprechend gucken müssen, hallo Rick, der gerade mit dazugekommen ist, dass es also auf die Jury zurückzuführen ist. Und es gab ja schon mal diese Euro-Jury, die wir ja auch mit begleitet haben, wo Isaac ja auch relativ oder wirklich gut ankam, wo man dann dachte so, leben die auf einem komplett anderen Planeten? Also was haben wir da übersehen? Und ich würde wirklich gerne mal in einen Workshop gehen mit zufällig ausgewählten Mitgliedern in der Jury, die Deutschland Punkte gegeben haben, einfach um das zu verstehen, was für sie jetzt der Auslöser war, dass Deutschland da dran war, dass Isaac dran war, was Always on the Run hatte, was andere vielleicht nicht hatten. Und hier gab es ja schon in den Kommentaren sowas, mal abgesehen von halbnackten Tänzern vielleicht. Also für mich ist das noch ein Rätsel, was ich hoffentlich in den nächsten Tagen, Wochen ein bisschen auch mit eurer Zuarbeit natürlich lösen wird. Ansonsten aber große Freude. Und ja, ich lag bei meiner Einschätzung daneben, aber so ist das natürlich dann manchmal. Umso mehr freue ich mich natürlich für ihn, dass es geklappt hat.
Vielleicht, bevor ihr anderen auch was dazu sagt, ich will aber das Thema, wenn wir schon bei den Jurys sind, vielleicht gleich mal noch ein bisschen größer machen, weil ich muss sagen, dass Deutschland da ja auch keinen exklusiven Status bei mir hatte, sondern es gab so einige, die wirklich sehr weit vorne waren, wo also wo ich einfach nicht mit gerechnet hätte. Da zähle ich jetzt zum Beispiel auch Portugal mit rein. Es war klar, dass Jurys, dass das ein Beitrag ist, der bei Jurys ankommen kann, dass er wirklich jetzt da ganz vorne mitspielt und auch irgendwie 2-3 mal 12 Punkte bekommt sogar, hätte ich auch nie im Leben erwartet. Deswegen, also im letzten Jahr war es eher so, dass wir gesagt haben, die Jurys sind so nah dran an Wettquoten und bilden irgendwie die Bubble ab häufiger. Und in diesem Jahr habe ich jetzt gerade wieder das Gefühl, dass es so genau umgekehrt ist. Also ja, es, aber das macht es ja auch aus, wenn dieses Voting irgendwie dann am Ende doch ein Buch mit 7 Siegeln ist. Das vielleicht nur mal, um so gleich mal dieses Jury-Thema auch breiter aufzumachen. Rick, schön, dass du da bist. Sag uns doch mal, wie es uns geht und dann sag uns gleich mal, wie du das in der Halle erlebt hast. Du warst ja als einziger von uns in der Halle, als dann die Punkte für Deutschland reingekommen sind, beziehungsweise hast du es überhaupt mitbekommen? Weil ich weiß ja, mit diesen Leinwänden ist das teilweise auch ein bisschen schwierig, wenn dann da die Emotionen hochkochen und je nachdem, wie weit oder man da wegsteht.
Ja, erstmal vielen Dank, Debbie. Ich übernehme das kurz, die Dankessagung.
Also du fühlst jedenfalls gut.
ja, also Entschuldigung für meine Stimme übrigens, ich bin noch ein bisschen heißer. Also ja, gestern habe ich das schon wahrgenommen, aber du hast recht, es ist zwischenzeitlich ein bisschen schwierig gewesen für uns, in der Halle eine Sicht auf die Tabelle eben zu haben. Das Gute, in Anführungsstrichen, war halt, dass es natürlich oben die Leinwände gibt, wo das alles angezeigt wird. Aber was ich dieses Jahr ein bisschen von der Grafik her einfach ein bisschen doof fand, ist, dass man nicht am Anfang immer erst in der Übersicht die einzelnen Punkte aus den Jurys gesehen hat, sondern das wurde ja immer direkt in diese Gesamttabelle übertragen. Und dann war es halt irgendwie nicht so wirklich ersichtlich für uns in den ersten Sekunden. Und ich stand aber bei einer Gruppe mit einem, der Mike übrigens, falls Mike gerade zuguckt, viele Grüße, der war größer als alle anderen und hatte auch scheinbar bessere Augen als wir alle anderen. Und der konnte immer sehr, sehr schnell sehen, ob Deutschland Punkte bekommen hat oder nicht. Und wenn es soweit war, habe ich ihm, also am Anfang habe ich ihm immer erstmal nicht geglaubt. Ich dachte wirklich am Anfang, dass er irgendwie jetzt hier nur einen macht auf, oh, Deutschland hat Punkte und uns irgendwie verwirren wollte. Und umso unfassbarer fand ich das dann, dass da ständig Punkte, ich glaube schon bei der ersten Jury hatten wir ja Punkte, ne? War das nicht die Ukraine? Und da war es schon, da habe ich mir schon gedacht, okay, also wenn das jetzt schon so anfängt, das ist schon mal kein schlechtes Zeichen. Genau, also für uns war es auch ziemlich unbegreiflich. Klar, ich hatte schon, das hatte ich glaube ich auch in den Lives mehrmals gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es ein Jury-Song ist, aber dass es dann wirklich aus fast allen Ländern Punkte regnet und dann teilweise auch wirklich ja richtig hohe Punkte, also das habe ich auch echt gar nicht erwartet und umso schöner und ungewohnter, ja, war das Ganze dann. Also das, das war, glaube ich, die schönste Punktevergabe, die ich jemals live vor Ort mitbekommen habe, weil es ist einfach natürlich ein ganz anderes Gefühl, als wenn man da ständig auf Punkte wartet und nichts kommt, so wie es letztes Jahr zum Beispiel war. Deswegen, ja, ich habe das auf jeden Fall sehr schön wahrgenommen und gleichzeitig war es aber trotzdem alles immer noch so ein bisschen angespannt. Die ganze Israel-Situation war ja auch bei der Punktevergabe immer noch zu spüren. Und man hatte irgendwie, muss ich schon ehrlich sagen, bis ganz zum Schluss in der Halle so ein im Hinterkopf so ein ganz kleines bisschen so ein mulmiges Gefühl, ne, weil man halt nicht wusste, ob vielleicht doch noch irgendwas eskaliert. Genau. Ja, da, okay, da hat gerade jemand gefragt, wie es während der Israel-Performance war.
Ja, ich würde es aber gern hinten anstellen. Lasst uns erstmal das Deutschland-Thema machen, dass Isaac auch zu seinem berechtigten Raum kommt. Und klar, wir kommen aber natürlich später auch noch zu dem Thema. Max, wie ist es dir ergangen?
Also ich habe ja Isaac ein paar Mal getroffen in Malmö, es hat mich auch immer gefreut, also sei es einfach in der Mall oder sei es im Pressezentrum gewesen zu diesem coolen The Code Cover, der aktueller jetzt ist als je zuvor, deswegen checkt alle bitte auf YouTube oder Instagram das Cover von Isaac, you heard it first bei uns auf jeden Fall und vielleicht nimmt Isaac das auf jeden Fall auch auf. Es war eine Achterbahnfahrt, was das Gefühl angeht, wie Deutschland abschneiden wird, weil die Bilder toll waren, dann war der Teaser nicht so cool, für mich war die erste Probe dann unfassbar gut, was heißt unfassbar gut, das hat mich halt sehr überrascht und dann war es für mich klar, das muss im Mittelfeld landen, das kann nicht Bottom werden. Und dann in den Tagen danach... Du
warst gleich in deinen Top 3 nach der ersten Probe, ne?
Genau, müde belächelt hier, aber hey, nee, aber ich habe mich dann, nee, alles gut, nee, wirklich, und das Gefühl ist dann doch wieder ein bisschen abgeflacht, weil einfach die in den Semis bekommen dann andere Leute Momentum und dann ist in den Hintergrund gerückt, weil das Staging dann vergleichsweise doch nicht so impressive ist, aber so diese, wie jetzt öfters mal erwähnt, diese Grundstimmung, dass es ein sehr guter Jurybeitrag ist, vor allem, weil nach Schema bewertet werden muss und auch Stimme vor allem und auch Produktion. Und auch, es ist einfach, ja, man, ich hatte in den letzten Tagen einfach vergessen, dass es wahrscheinlich dann doch gut laufen kann. Und habe mich einfach auf andere Jahre bezogen, wo es ja auch nicht schlecht war, aber weder bei Telemundo noch Jury irgendwas rausreißen konnte. Und dann später, Rick und ich waren ja bei der bei einem Pressestatement dabei und hat man einfach gemerkt, also nicht nur bei ihm, sondern bei der deutschen Delegation, es war nicht ein ausgelassenes, euphorisches Feiern, es war halt einfach nur so ein bisschen Druckabfall. Es war gut, gutes Ergebnis, alles klar, cool. Wir haben an uns geglaubt, Isaac sowieso, Isaac ist laut eigenen Aussagen davon ausgegangen schon, als er das den deutschen Vorentscheid gewonnen hat, dass es gut werden wird. Ich glaube, da war nicht jeder so optimistisch. Es hat sich aber dann so gewandelt und ja, also natürlich mega happy, wie Benny gesagt hat, wir konnten es auch nicht fassen und wir mussten uns halt immer gegenseitig so pinchen und sagen, oh mein Gott, hier sind es wieder 7 und oh, hier sogar 8, oh mein, also das, ja, habe dann vorhin nochmal das Televoting geschaut, weil ich habe da natürlich Blackouts wegen Schlaf, wegen Nervosität, wegen allem Möglichen und ich glaube schon, dass er auch ein bisschen mehr Televoting-Punkte wollte, also ein bisschen enttäuscht hat er schon geschaut, als es dann nur 18 waren, es waren 18 und ja, aber unterschreiben wir alle so, vor allem nach den Ergebnissen in den letzten Jahren.
Absolut, Peter.
Ja, es ist jetzt schon viel gesagt worden. deshalb nur noch ein paar persönliche Impressionen ergänzend. Also es war natürlich mega gestern. Ich habe mich tierisch gefreut und es hat mega Spaß gemacht, dann das Jury-Voting zu erleben. Weil das ist natürlich wirklich wunderbar, wenn dann immer wieder Punkte kommen. Wir haben da schon richtig drauf gefiebert. Also das war recht richtig Entertainment und natürlich auch echt wahre Freude, dass es so gut läuft bei den Juries. Es hatte sich ja über die Euro-Jury ein bisschen was angedeutet, aber das dann zu erleben, das war schon klasse. Und das war ein richtiger Team-Spirit. Wir haben komplett falsch gelesen mit unserer Prognose. Ich habe jetzt nicht verstanden, wieso wir uns dafür entschuldigen müssen, weil wir versuchen ja eine Prognose zu machen nach bestem Gewissen. Das ist ja kein Werturteil über irgendeinen Künstler oder über irgendeinen Song. Wir versuchen einfach nur eine Einschätzung, wie es laufen könnte. Und da lagen wir falsch. Also wenn ich mich für alle, wo ich falsch liege, entschuldige, dann komme ich da gar nicht mehr raus. Aber Pleatschnack hat heute, wie ich finde, ein echt cooles Video auf YouTube hochgeladen, wo er sich eben entschuldigt, aber auch gleichzeitig das anfügt, was du super gerade auch angedeutet hat, dass es natürlich trotzdem noch Room for Improvement gegeben hätte, was ich auch finde. Aber das hat nichts mit einer Bewertung des Songs zu tun und schon gar nicht einer Bewertung des Künstlers Isaac. Ich habe ihm gesagt, du Isaac, deine wir haben ja dieses Fotoshooting gemacht und das war ja wenige Tage vor Abfahrt nach Malmö. Das läuft und endgültig hatte er mich gewonnen. Das habe ich auch zu Merlin gesagt. Da habe ich noch zu Merlin gesagt, Merlin, ich hoffe, die kriegen ganz viele Punkte von den Juries. Da war gerade Euro-Jury ganz frisch, ne, in den Tagen. Weil ich habe ihn halt erlebt mit Loreen. Auf die hat er sich ja auch sehr intensiv bezogen in verschiedenen Interviews und auch in dem Pressestatement. Und als ich ihn und die Kids erlebt habe, da war ich hin und weg. Ne? Und da habe ich hinterher zu Merlin gesagt, Merlin und ich haben hinterher noch einen Drink genommen und waren noch was essen. Ich gesagt, Merlin, das muss einfach funktionieren. Ich möchte, dass das funktioniert. Und darüber freue ich mich natürlich selbst. Aber das hat natürlich nichts mit einer, wie ich versuche, Fan-Profi-Einschätzung zu tun. Da haben wir halt falsch gelegen. An der Stelle Gratulation an Manu, der lag richtig und war damit auch der bestprognostizierende Blogger, wie Berenike schon verraten hat.
Ja. Und wenn ich gleich nochmal nachdenke, oh Gott, wir kommen ja gar nicht mehr aus den Danksagungen jetzt hier heraus, also ich drehe gerade durch. Danke Miramax09 für deine Zuwendung und Martin O. vorhin auch nochmal, schön, dass wir dich da auch in Malmö haben kennenlernen dürfen. Also ihr seid echt auch die besten Leser sozusagen, das ist, geht an euch zurück. Ich bin ja von zwei von euch hier gerade in den Kommentaren auch in Schutz genommen worden, dass ich durchaus auch schon mal Selbstzweifel hatte in der Vergangenheit, aber die dann selber nicht zugelassen habe und mich dann doch wieder gedacht habe, mein Schicksal oder das deutsche Schicksal gefügt habe, dass ich ja mal tatsächlich oder wir nach dem deutschen Finale gesagt haben, wenn die internationalen Juries bei dem Song was sehen, dann muss da möglicherweise was sein. Oder dann eben natürlich auch mit der Euro-Jury. Und insofern werden wir in Zukunft, denke ich mal, auch sensibler sein, wenn wir solche positiven Signale aufnehmen und die vielleicht doch noch ein bisschen mehr feiern. Vielleicht nicht so übertrieben, wie es die Spanier machen würden, die darauf dann gleich eine ganze Ökonomie aufbauen würden, Benni, oder?
Aber es ist ja wirklich auch so, ich denke mir jedes Jahr wieder, ich mache es nicht mehr wie im letzten Jahr und dann falle ich damit auf die Nase, weil im letzten Jahr war es ja umgekehrt, dass ich gedacht habe, ach, bei Lord of the Lost auf jeden Fall so ein paar Rockfans, dann die Televoting-Punkte und so, da wird schon was kommen und dann, obwohl alles darauf hingedeutet habe, das eigentlich nicht und dann, genau, ist man da trotzdem irgendwie dann euphorisiert und hält sich am Prinzip Hoffnung fest und wenn man dann das Prinzip Hoffnung mal nicht walten lässt, dann fällt man damit auch auf die Nase, also ja, ich glaube, es gibt keinen perfekten Weg. Ja, wie gesagt, immer eine Abwägungssache. Das geht ja aber bei allen anderen Prognosen auch so. Ist ja jetzt nicht deutschlandspezifisch sozusagen. Ich wollte ein Thema.
Lass mich noch einen Schlusssatz, den habe ich vorhin nicht mehr untergekriegt, sagen. Also ich möchte den Glückwünschen von hier aus an Isaac auch anschließen, dass ich mich persönlich dann auch sehr gefreut habe, für die deutsche Delegation, aber speziell für Alex, weil man hat in ihrem Interview mit uns gemerkt, dass der Druck gigantisch ist, ne? Der da auch intern aufgebaut ist, auch intern in der ARD, aber nicht im NDR exklusiv, sondern auch Druck aus der ARD in den NDR hinein. Und das ist jetzt natürlich jetzt erstmal dass da so eine anständige, souveräne Platzierung dabei raus ist. Das nimmt natürlich erstmal, wie es auch Max geschildert hat, ne, nimmt jetzt erstmal Druck raus. Das bedeutet nicht, dass es jetzt umkippt in eine euphorische Richtung. Aber dadurch, dass jetzt ein überhitzter Druck weg ist, gibt das ja auch Hoffnung, dass jetzt wirklich nach vorne geguckt wird, um zu sagen, weil da ist ja Room for Improvement, wie ich das gerade formuliert habe, was müssen wir anders machen, was können wir anders machen und lass uns sofort beginnen. Das ist auch meine Hoffnung, die ich damit verbinde, dass es halt jetzt nicht wieder dauert, dass es gleich losgeht.
Ja, ich wollte genau zu diesem Thema überleiten. Jetzt bist du mir leider zuvor gekommen, weil das ist tatsächlich die Frage, die bei mir so im Kopf jetzt rumgeistert gerade. Dieser 12. Platz. Ist das so, dass da jetzt Druck raus ist? Ist es so, ist da zu viel Druck raus? Ist das jetzt so, wir sind jetzt 12. geworden, jetzt ja was? Weil also das, und du hast jetzt den springenden Punkt angesprochen, der ja immer gar nicht in der deutschen Delegation im engeren Redaktionsteam lag, sondern der fehlende Druck, der vor allem dann auf Leitungsebene bei Frau Strobel, der ARD-Programmchefin, oder bei Herrn Beckmann als Unterhaltungskoordinator liegt, die sich jetzt halt erstmal gegebenenfalls, und da ist die Frage, ändert der 12. Platz daran was, dass die sich vielleicht mal schneller entscheiden können, wo es mit der deutschen Vorentscheidung hingeht, als erst in 6 Monaten. Das wäre ja das Ziel. Und was der 12. Platz da jetzt macht, ob die jetzt morgen sagen, NDR, macht weiter, ab sofort könnt ihr anfangen zu planen, oder ob die sagen, jetzt müssen wir uns erstmal ein halbes Jahr überlegen, was der 12. Platz für uns bedeutet, das frage ich mich. Ihr wisst es auch nicht, nehme ich an, aber mich würde natürlich eure Einschätzung interessieren, weil aus meiner Sicht ist das wirklich ja der springende Punkt, unabhängig davon, ob man die Vorentscheidung so lässt, wie sie ist, mehr oder weniger mit diversen Anpassungen, wie man das so kennt, oder Alex hat uns ja auch verraten, dass die eigentlich auch eher mit einer internen Vorentscheidung liebäugelt oder denkt, dass das vielleicht sogar ein besserer Weg wäre. Ganz egal, wo der Weg dann hingeht, aber wichtig wäre halt, dass der Weg morgen anfängt sozusagen. Und zwar nicht nur unter der Hand, wir planen schon mal, aber wissen eigentlich gar nicht, ob wir wirklich loslegen dürfen, sondern wenn möglichst bald die ganze ARD festlegen würde, entweder der NDR ist weiterhin zuständig oder eben auch nicht. Und B, wer ist dann zuständig? Und C, wie sieht diese Zuständigkeit aus? Wie wird der nächste deutsche Beitrag ausgewählt? Das muss halt ab morgen losgehen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob der 12. Platz nicht zu gut oder zu schlecht oder was auch immer ist. Also er ist irgendwie so zwischendrin und ich weiß noch nicht genau, was das mit diesen ARD-Mechanismen macht. Da würde mich eure Einschätzung interessieren, und da Duspa schon schwer atmet, darfst du anfangen.
Genau, ja, Peter, hol du dir mal einen Kaffee. Also ich befürchte, dass es für die Zweifler ein Punkt ist, der ihre Zweifel unterstützt, und für die, die es supporten würden, die Hoffnung unterstützt. Und dass im Zweifel heute am Sonntag, oder nachdem das ja gestern auch die Topmeldung in der Tagesschau war, natürlich mit den allermeisten ESC-Zuschauern dann, dass das dann ab morgen alles wieder auf Null gestellt wird, da wo wir vorher waren, wo bei der nächsten Programmplanung dann aber gegen den ESC geplant wird und sonst was, und wieder sofort vergessen ist, ach ja, da gab es ja mal sowas, einen Unterschied zwischen Jury und Televoting, ach, und da gibt es 2 Halbfinale. Das wird doch ab, also die Menschen verändern sich ja nicht und schon gar nicht wegen dem 12. Platz. Das nehme ich jetzt wirklich gerne auf mich, wenn ich da eines Besseren belehrt werde, mit meiner negativen Grundhaltung. Aber so, wie ich die Mühlen des öffentlichen rechtlichen Rundfunks in den letzten Monaten, Jahren kennengelernt habe, habe ich keine Hoffnung, dass da auch nur irgendeine Schraube schneller geht, irgendein Euro schneller locker gemacht wird, irgendeine Entscheidungsinstanz ausgelassen wird und wir am Ende hoffen müssen, dass irgendjemand genug Energie, Kraft und Mut hat, das Thema trotzdem durchzusetzen und voranzutreiben. Ich weiß nicht, was ich jetzt gesagt habe, aber noch ist ja irgendjemand da. Weiß ich nicht, Rick, siehst du das positiver als ich?
Nee, Ehrlich gesagt auch nicht. Also was ich auf jeden Fall, oder was wir ja gestern auch noch mit der Frau Wolfslast erfahren haben, ist, dass sie zumindest, also sie hat jetzt nicht wirklich was Bahnbrechendes uns erzählt, aber sie hat zumindest gemeint, dass es am Montag dann losgeht, dass man jetzt erstmal feiern möchte und dann am Montag arbeitet man weiter und überlegt sich, wie es jetzt weitergeht. Das finde ich schon mal besser als gar nichts, dass man sich wenigstens schon am Montag dann wieder weiter mit dem Thema beschäftigt. Aber natürlich wissen wir nicht, inwiefern man sich damit weiter beschäftigt. Es hieß dann auch von ihr, dass sich noch andere Menschen aus dem Sender dann dazu äußern werden, wie es weitergeht. Aber auch das kann natürlich vieles bedeuten. Ich habe da auch jetzt nicht wirklich so die Hoffnung. Und wobei man muss aber auch sagen, also ach, das ist alles nur Spekulation, das ist wirklich schwer zu sagen. Ich finde halt, in den letzten Jahren hat man ja gemerkt, wir waren immer ganz, ganz, ganz hinten und es hat sich eigentlich nichts wirklich Bahnbrechendes verändert. Es könnte ja sein, dass jetzt, weil wir dieses Mal nicht ganz hinten landen, auch wenn es eigentlich gar keinen Sinn ergibt, dass sich dadurch jetzt dann was ändert. Das macht zwar nicht wirklich viel Sinn, aber ich könnte mir das vorstellen. Das wäre zumindest ein weiterer unlogischer Schritt in der Welt des NDR.
Okay, also wir wissen nichts und lassen uns aber überraschen. Ich glaube, unsere Tendenz ist klar, zumindest muss es jetzt schnell losgehen. Und wie gesagt, ich glaube, dass die Leute, die jetzt zuständig sind, damit loslegen am Montag, da habe ich gar keinen Zweifel dran. Aber es muss halt von oben einfach dann auch eine Ansage kommen oder whatever. Gut. Genau.
Ach so, denn die Motivation ist ja wirklich da. Das wäre ja auch komisch, ne? Also lange macht Alex Wolfslast den Job jetzt? Sie hatte zum ersten Mal, glaube ich, nicht einen letzten oder einen vorletzten Platz seit ihrer Verantwortung, die Verantwortung hat, oder sehe ich das falsch? Na klar, bist du da gehypt und motiviert und möchtest nächstes Jahr mindestens dasselbe haben, wenn nicht sogar noch ein bisschen besser. Also, das kann ich schon nachvollziehen. Oder Max, du siehst so zweifelnd aus.
Der Vibe war gestern nicht unfassbar motiviert und euphorisch. Also wie gesagt, das war einfach nur, okay, Druck ist weg, alles cool, wir freuen uns darüber. Es war eher so eine entspannte Stimmung. Also es war nicht so eine Aufbruchstimmung, muss ich sagen. Und sie meinte ja...
Also meinst du jetzt, was ist da jetzt der Schluss? Also meinst du es jetzt im Sinne von, dass du glaubst, dass es weitergeht sozusagen für ein NDR? Oder was war da jetzt deine Interpretation?
Also auf die Frage, ich muss rekorrigieren, sie meinte nicht, dass andere sich noch dazu äußern, sondern dass andere halt eben die Entscheidung treffen werden.
Ja.
Und es hat sich so angehört, als wüssten sie halt noch immer nicht Bescheid oder vielleicht wissen sie es Bescheid. Oder es hat sich jetzt nicht... Ich glaube, man hätte es anders formuliert, wenn man doch irgendwie wüsste, okay, nächstes Jahr geht es mit uns weiter. Und ich glaube, das wäre dann was anderes. Ich glaube, das hätte man dann rausgehört im Sinne von, das ist jetzt ein richtiger Weg, das ist jetzt ein guter Weg. Wir haben gesehen, so und so klappt es vielleicht oder so. Es war eher mein Eindruck, es kann sein, dass es dann doch weitergeht mit dem NDR, aber mein Eindruck war es so, ein guter, ruhiger Endpunkt hier mitgefunden. Aber wie gesagt, ich kann mich auch irren. Das ist nur meine Sensibility.
Ja. Ich würde gern weitergehen. Ich will aber nur, weil jetzt der Kommentar von Juli hier war, gibt der armen Frau doch einen Tag Pause. Also wenn wir sagen, ab morgen geht's los, heißt es nicht, dass morgen jetzt alle wieder sozusagen da von morgens bis abends daran arbeiten. Gerne dürfen sich natürlich alle auch erstmal vom ESC erholen. Aber es geht nur darum, weil die Entscheidungswege halt oft sehr lang sind. Und deswegen, ich habe das vorhin wirklich so gemeint, als ich es gesagt habe, wir wissen das ja aus den letzten Jahren, dass das Problem nicht ist, dass die Entscheidungen nicht, also oder sagen wir so, das Problem ist, dass eben viele Entscheidungen gar nicht in der eigentlichen ESC-Redaktion, im ESC-Team getroffen werden können, sondern dann eben von oben abgesegnet werden können. So wie jetzt eben muss ja jemand sagen, der ESC bleibt beim NDR oder der ESC geht weg vom NDR. Und bevor diese Entscheidung nicht da ist, kann man sich natürlich Gedanken machen und bestimmte Dinge vorbereiten und analysieren etc. Aber richtig loslegen kann man halt erst, wenn von anderer Stelle das Go da ist. Und da ist meine Einschätzung, Max, wie du jetzt das auch dann von gestern berichtet hast, es ist halt tatsächlich unklar und deswegen wäre es jetzt an den entsprechenden Stellen in der ARD, da schnell für Klarheit zu sorgen. Das können wir von dieser Stelle doch vielleicht nochmal mitgeben. So,
Ja, und hier eine Idee möchte ich davon aber noch aufgreifen vom lustigen Lemur. Es gibt eine interne ESC-Kompaktauswahl. Wir voten im Blog und schicken den nächsten Sieger. Also, um die ganze Geschichte zu beschleunigen, ich will nicht sagen, also nicht wir, aber die weise Masse unserer Leserinnen und Leser hat das Gespür dafür. Wir können Sieger erkennen und Siegerinnen. Vielleicht bei Isaac nicht alle, aber wer weiß, wo Rick gelandet wäre. Hey, das wäre auch möglicherweise Juryfutter gewesen. Also als Angebot für den NDR, ne, bevor ihr da jetzt wie viele Milliarden an Beratungsunternehmen raushaut, gebt es uns und unseren Lesern, wir finden schon das Richtige für uns, was passt. Und machen es auch.
Genau. Genau, so machen wir das. Ich würde gerne mit euch noch sprechen. Wir haben ja kaum Zeit bislang hier verloren, sind erst bei einer knappen Stunde. Ich würde aber trotzdem, finde, es muss trotzdem noch Zeit bleiben, dass wir über die beiden anderen deutschsprachigen Länder sprechen, nämlich über Österreich und Luxemburg. Ich glaube, Belgien-Halbfinale müssen wir jetzt hier nicht nochmal groß analysieren. Aber Luxemburg war ja doch auch zumindest für mich eine große Überraschung, dass da gleich beim Comeback jetzt ein 13. Platz bei rumgekommen ist. Auch dafür herzlichen Glückwunsch auch an Tali und das ganze Team. Auch sehr gut abgeschnitten. Österreich 24. mit, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich vorhin...
Evil Rave oder die Punkte?
Was? Nee. Wie hieß sie nochmal? Nein, also dass es Kalin mit We Will Rave war, daran erinnere ich mich gerade noch so. Ich weiß auch, dass es 24 Punkte für den 24. Platz waren. Ich glaube, es waren 19 von der Jury und 5 vom Publikum, wenn ich das jetzt richtig zusammenbekomme. Ich glaube, da hat sich Kalin auch eindeutig mehr erhofft. Das hat man ja auch ein bisschen angesehen bei der Punktevergabe. Trotzdem auch Kalin Finale. Du warst dabei, herzlichen Glückwunsch trotzdem auch dafür und auch 24 Punkte, wir wissen, wovon wir sprechen, muss man erstmal bekommen, insofern auch dafür herzlichen Glückwunsch und mich würde trotzdem noch eure Einschätzung zu diesen beiden Plätzen interessieren und Max, weil du gerade der Letzte warst, darfst du jetzt auch den Anfang machen.
Ich frage mich, warum niemand sonst erkennt, dass es ein Jaguar ist, Leute. Ihr müsst mehr Discovery Channel schauen. Das ist kein Tiger. Der Schädel und die...
Willst du wirklich die Diskussion wieder aufmachen?
Ja? Es tut mir leid. Und ich habe Tali ein paar Mal getroffen, Rick auch, also mindestens einmal. Und eigentlich hätte man sie fragen können. Nee, beziehungsweise, ich weiß ja, ob wir da schon wussten, dass da dieses Tier erscheint und wo alles erscheint. Egal. Nein, ich fahre keinen Jaguar, weil es gerade in den Kommentaren kam, leider. Ja, ich habe mich sehr für Luxemburg gefreut. Denke ich, dass das Lied cool ist? Ja. Denke ich, dass das Staging überladen war und ein bisschen kitschig und ich wäre gerne in eine andere Richtung damit gegangen? Ja. Aber dann dennoch ein 13. Platz und wie ich gesehen habe, heute schon bestätigt, dass sie nächstes Jahr wieder dabei sind. Also hat sich echt gelohnt. Und da bin ich auch gespannt, was dann nächstes Jahr für Luxemburg so ansteht. Und Österreich können andere Leute in dieser Runde mehr sagen. Ich will nicht ein Told You So hier von mir geben, aber ein Told You So, weil ich einfach gemerkt habe, dass natürlich wussten wir, dass das Staging cool wird und es ist so eine Dancy-Nummer, aber ich für mich, ja, okay, das ist eine Geschmackssache. Ich fand das Lied halt einfach nicht so stark und es gibt halt so diesen Retro-Vibe, der cool kommt und bei ihm bei dem Lied fand ich es ein bisschen aus der Zeit gefallen, tatsächlich dieser 90er-Style und vielleicht waren es einfach viele Faktoren, die gestern miteinander gespielt haben, dass einfach in diesem Feld mit diesem Staging dass es dann untergegangen ist. Also für mich keine Überraschung, wir haben ja unsere Fan-Favorite-Fail-Artikel wie immer auch in diesem Jahr veröffentlicht und ich denke, Belgien holt sich da die Krone dieses Jahr, aber auch wenn sie ins Finale gekommen ist, ist Kailin, was der Fan-Favorite-Fail angeht, schon ziemlich weit oben dabei und da muss man an der Stelle sagen, es ist jetzt kein Österreich-Bashing, ich liebe Kaiserschmarrn, dass Österreich das jetzt schon seit...
Um jetzt mal nicht alle Klischees zu bedienen.
Nein, und Wiener Schnitzel, Leute, und Conchita Wurst, also hallo. Nee, wirklich, dass Österreich das jetzt seit einigen Jahren ja schafft, dass man unfassbar gut in der Fanbubble ankommt und dass es in der Studio-Version, wobei, ich fand jetzt nicht, dass sich das schlecht angehört hat, bei Kalin jetzt, aber das einfach in der Bubble super ankommt und coole Songs, die gestreamt werden und dann irgendwie springt live der Funke nicht über, aus irgendeinem Grund. Also klar ist jetzt Edgar Allan Poe ist jetzt auch nicht so, ist auch nicht so schlecht abgeschnitten, aber ist dem Hype auch nicht gerecht geworden. Und was 2022 war, da bin ich immer noch am Verarbeiten. Also ja.
Du hast zwar seinen Namen nicht ausgesprochen, aber doch ja sehr eindeutig Rick angesprochen. Rick, wie geht's dir heute? Hat sich Kalin schon bei dir gemeldet? Wie ist die Lage?
Kalin hat sich noch nicht bei mir gemeldet, aber sie hat reagiert auf eine Story von mir, weil ich habe sie natürlich gefilmt bei ihrem Auftritt und es war für mich wirklich ein...
Journalismus am Limit, nennen wir
es. Ja, natürlich. Es war für mich auch echt ein Magic Moment, endlich We Will Rave in der Halle zu sehen mit dem Publikum und alle raven wirklich mit, wie sie es selbst immer gesagt hat. Und ja, für mich war es wirklich was Besonderes, weil es eben einer meiner absoluten Favoriten dieses Jahr war. Ich muss da auch Max widersprechen. Ich finde überhaupt nicht, dass da irgendwas aus der Zeit gefallen ist oder irgendwie zu sehr 90er war. Ich finde nämlich, dass das noch trotzdem, also klar war das in diesem Techno- und 90er-Bereich, da haben wir jetzt auch oft drüber gesprochen, aber ich finde trotzdem, dass es jetzt nicht irgendwie altbacken klang oder sowas. Also es war, hatte ja trotzdem noch ein zeitgemäßes Feeling an sich. Und ich finde auch, dass es da, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es da irgendwie am Staging lag, weil auch wenn es da ein paar Kritikpunkte gab, finde ich, dass es am Ende doch alles ziemlich stimmig gewirkt hat. Ich finde auch, dass diese ja, dass diese Atmosphäre von dem Song irgendwie gut auf die Bühne gebracht wurde. Und darum finde ich, ich finde es aber, wie Max auch sagt, auch wirklich interessant, dass es bei Österreich, da ist das Potenzial immer da, die letzten 3 Jahre, aber es kommt nicht ganz auf die Bühne. Ich finde aber tatsächlich, dass es sehr viele unterschiedliche Faktoren hat bei Österreich und dass man dann nicht sagen kann, okay, die machen jetzt nur diese eine Sache falsch irgendwie. Weil bei Halo 2022 war es, glaube ich, relativ eindeutig, da sind sich, glaube ich, auch alle sicher, dass die Pia Maria halt nicht die beste Sängerin für diesen Song war. Ich glaube, sie hätten für den Song eine andere Sängerin gebraucht. Und da war vielleicht auch das Staging ein Problem. Bei Edgar Allan Poe war nur das Staging ein Problem und bei Kalin, denke ich einfach, war es dann im Endeffekt, wie Max gesagt hat, nicht auffällig genug im Gegensatz zu den anderen. Für mich persönlich trotzdem super schade. Also, falls Kalin jetzt wegen dem Televoting wirklich enttäuscht geguckt hat, das war mit Sicherheit nichts im Vergleich zu meinem Blick in diesem Moment, weil ich habe wirklich ein bisschen mehr erwartet und ich finde wirklich, dass sie mehr verdient hätte, aber ich glaube tatsächlich, es liegt daran, dass das einfach nicht aufgefallen ist.
Ich würde dir gerne bei einer Sache widersprechen, nämlich, dass es immer unterschiedliche Dinge waren. Aus meiner Sicht, und das sage ich jetzt auch hier schon mantraartig, aber der ORF hört genauso wenig auf uns wie der NDR, leider, dieses Auswahlverfahren, und zwar der letzte Schritt. Also wenn du am Ende jemanden hast, der den Song nicht singen kann oder es ein Song ist, bei dem eine Idee fehlt, wie man ihn auf die Bühne bringt, dann stimmt in diesem letzten Auswahlschritt was mit nicht. Und das ist meiner Meinung nach da der Fall, also dass man nicht schon am Ende der Auswahl gemerkt hat, dass das zwischen Pia Maria und dem Song, und das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber das war ja wirklich so, dass der Song eigentlich dann schon feststand und dann wurde noch geguckt, wer singt den jetzt und irgendjemand angefragt und dann hat das nicht geklappt und was weiß ich. Also das war alles auch ein bisschen ist immer auch manchmal ein bisschen chaotisch beim ORF, finde ich. Ich habe das ja mal so als Diskussionsrunde, das war es jetzt dieses Jahr, glaube ich nicht, aber wo immer so sehr viele Auswahlrunden und dann wird immer noch was geändert. Vielen Dank, Dan. Und ja, und genau, bei Edgar Allan Poe, wie gesagt, hatte ich so das Gefühl, man wusste nicht, wie man den Song gut auf die Bühne bringen kann, dass er eben genau das Potenzial, das er hat, hatte und ich bin auch nach wie vor davon überzeugt, dass er das hat, dass das klappt. Ja, und bei Kalin war es vielleicht genau umgekehrt, dass in diesem letzten Auswahlschritt sie diejenige war, die im Prinzip eine fertige Bühnenshow präsentiert hat und da eben deswegen mit am besten angekommen ist, was andere vielleicht noch nicht hatten, aber dann alle anderen auch das Nachsehen hatten, unabhängig von dem Song. Danke, Dennis. Und genau, also deswegen in diesem letzten Auswahlschritt ist beim ORF, da ist irgendein Problem und da muss man ran. Man muss also in irgendeiner Form dazu kommen, dass alle unter den gleichen Bedingungen ihren Song auf die Bühne bringen müssen. Man muss auch eine Idee haben, wie man den dann inszenieren kann, damit es klappt. Und da fehlt was in diesem letzten Schritt. Und dann ist es egal, ob dann da noch 100 Leute mitwerten oder ob das jetzt Fanclubs sind oder internationale Juroren oder was auch immer, wenn eben dieses, ich nenne es jetzt mal Bildmaterial oder wie auch immer man das dann nennen will, was auf dessen Basis am Ende bewertet wird, wenn es da ein Problem gibt. Das vielleicht nur so zu diesem Thema, woran liegt es eigentlich? Ich habe mir schon fast gedacht, dass es für Kalin nicht so sonderlich hoch geht, dann, wenn sie ins Finale kommt. Und also bei Luxemburg war ich wirklich überrascht. Ich finde, also der Song war ganz gut. Ich bin nach wie vor jetzt kein Riesenfan. Und genau, Martin, Jendrik-Effekt. Ich wollte es nicht sagen, aber genau so ist es. Und ja, hat mich total gefreut für Luxemburg. Und was mich, also mich freut es natürlich vor allem vor dem Hintergrund, dass Luxemburg jetzt, ja, es kamen heute schon diese Bestätigungen, wobei ja wohl nur gesagt wurde, wir sind auf dem Weg, uns vorzubereiten für nächstes Jahr. Also so eine eindeutige, wir sind auf jeden Fall dabei, ist was anderes, aber man kann das schon aus den Zeilen lesen. Danke Satyam auch für die Unterstützung. Und genau, aber das freut mich natürlich, dass Luxemburg jetzt nicht beleidigt abdrehen muss und sagen muss, hier will man uns nicht und wir sind gleich schon wieder im Halbfinale rausgeflogen, sondern mit einem tollen 13. Platz eben dann auch ins zweite ESC-Jahr gehen kann. Und Benny schreibt hier gerade, und wenn Benny das schreibt, Bennys haben ja meistens recht, ich glaube, beim Luxemburg war Tali an sich der Faktor. Also Tali hat es natürlich auch alles tipptopp gemacht. Da kann man gar nichts sagen. Das war gut auf die Bühne gebracht. Sie hat es ja auch schon im Vorentscheid gezeigt, dass sie das kann. Und ja, deswegen alles super. Freue ich mich. Peter oder Duspa?
Gerne Peter. Also ich mache es relativ schnell zu Luxemburg. Ist alles gesagt. Ich finde, das Signal, das Sie heute abgegeben haben, auch wenn es kein tausendprozentig verbindliches ist, ist trotzdem ein sehr positives. Da bin ich auch Luxemburg dankbar, weil sie sind Rückkehrer und bestätigen gleich, dass sie darüber nachdenken zumindest. Also, oder sagen wir mal, stellen in Aussicht, dass sie wiederkommen. Das ist in der fragilen Situation, in der sich die IBU mit dem ESC im Moment befindet, ein super Schritt, dass das gleich am Tag nach dem turbulenten Finale stattfindet. Naja, und zu Kalin habt ihr auch schon viel gesagt. Ich leide jetzt nicht so wie Rick, weil ich sehe es so. Es ist ja auch gar kein Misserfolg eigentlich. Also Österreich ist ins Finale gekommen, ne? Also da und hat sich da sympathisch präsentiert und definitiv einen ESC-Klassiker, der noch in 10 Jahren im Euroclub die Tanzfläche füllen wird, geschaffen. Und Kalin hat sich mega sympathisch verkauft. Ne? Insofern, ich war etwas irritiert, als da Thorsten Schorn da in dieser Aftershow, die Lusopon heute auch schon auseinandergenommen hat, dass sie da von Thorsten Schorn so angegangen wurde nach dem Motto, ja, diese Veranstaltung, also diese Show, diese Interviews nach dem ESC dienen ja immer dazu, Misserfolge schön zu reden. Und da sagte sie, das war doch gar kein Misserfolg, also nicht wörtlich alles, ne, aber so inhaltlich. Und das habe ich auch so empfunden, da habe ich auch gedacht, wieso Misserfolg? Sie ist im Finale, sie hat ihren Song 100 Millionen Zuschauern vorgestellt. Sie hat ein Mega-Staging da gebracht, gut, stimmlich jetzt nicht der Mega-Burner, aber whatever, jeder An jedem Song lässt sich irgendwas finden, wo man ansetzen kann. Ich fand das Stadium super. Ich finde den Song klasse. Und ich predige das ja immer wieder, das Glas ist halb voll. Und viele Titel, die beim ESC letzter wurden oder unter ferner liefen stattgefunden haben, sind heute große, wie soll man sagen, ikonische Playlist, ESC-Playlist Beiträge. Insofern, dass man da jetzt einmal nicht ganz vorne mitgespielt hat, heißt nicht, dass man nicht einen großartigen einen großartigen Meilenstein gesetzt hat in der Geschichte des Eurovision Song Contest. Völlig abstrahiert von einer Platzierung oder wie viele Punkte von wo gekommen sind.
Ja, das wollte ich tatsächlich auch noch schnell dazu sagen, weil vor allem unter dem Aspekt, dass ja kurz vor dem zweiten Halbfinale dann doch noch viele gesagt haben, oh, für Österreich kann es jetzt aber wirklich eng werden. Und ich habe wirklich auch von einigen Leuten gehört, okay, das wird nichts, die sind definitiv raus. Ja, auch Duos Bois war da kritisch. Und ich finde das, also der Haupterfolg von Österreich war dieses Jahr, dass diese Verkündung, dass Kalin es ins Finale geschafft hat, das war für mich auch definitiv Genugtuung genug. Und ich glaube, das hat auch für Kalin einiges eben bedeutet, unabhängig davon, wie sie jetzt im Finale abgeschnitten hat. Und ich finde auch, dass sie es super gemacht hat. Also ich bin weiterhin Kalin-Fan.
Dann kommt der Kalin möglicherweise nochmal wieder, vielleicht ja auch mit einer anderen Inszenierung von einem anderen Inszenatoren-Choreografen, who knows. An der Stelle jetzt auch nochmal wirklich, also riesigen Dank an euch alle, dass ihr das so anerkennt, was wir für eine Arbeit leisten, dass wir für euch da sind, dass ihr mit uns hier seid, also Always Loving Toby, Glitzer und was war ihr und noch Eurovision Cell, also ganz lieben Dank. Kurz zu Kalin. Es waren auch noch ein paar ganz gute Punkte hier noch in den Kommentaren. Ich bin ja auch am Punkt, jemand, der sagt, Startnummer 25 ist nicht so doll. Das hatte Benny, glaube ich, aber auch schon damit reingeschrieben, ne? Weil das, also meine Argumentation ist immer, und dass dann da schon diskutiert wird über die Lieder, die vorher waren, man dem gar nicht mehr so viele Chancen gibt, weil man denkt, so, das ist jetzt auch noch egal. Es war nicht die beste Hupfdudel-Nummer. Ich fand den Gesang nicht am sichersten. Und letztendlich, ja, ist es halt eher noch von den Jurys auch anerkannt worden als vom Publikum. Der Song, Peter hat schon gesagt, wird bleiben und den werden wir auch die nächsten Jahre sicherlich auf den Dance-Floors von ESC-Partys hören, wobei man da zum Beispiel auch ganz schnelle Abnutzungserscheinungen von Jahr zu Jahr feststellt. Also Edgar Allan Poe, entfaltet nicht mehr die Magie, die er letztes Jahr noch in Liverpool entfaltet hat. Damit aber noch zu Luxemburg und ich glaube wirklich, Luxemburg ist ein ganz großes Welcome-Back-Geschenk gewesen. Ich habe jetzt auch nochmal geguckt, also in der Jury hat der Falter da nicht viel rausgerissen. Da hat in der Jury, nicht in der Jury, sondern im Televoting, da hat Tali 2 Punkte mehr gekriegt als Isaac. Sondern die allermeisten Punkte kamen da für Luxemburg genauso wie für Deutschland von den Jurys. Ob Tali jetzt so besonders gut gesungen hat, I don't know, sie hat zumindest schon mal Französisch gesungen, ist ja nicht verkehrt, hat dazu sich gut bewegt, war engagiert, haben ein bisschen Technik mit dabei gehabt. Ich glaube wirklich, dass Juroren vielleicht noch anders als Benny das bisher mal angenommen hat, gar nicht so sehr vielleicht auf Wettquoten gucken, aber vielleicht mal den ganzen Kontext mit dem Zusammenhang haben und sich schon aber auch bewusst sind, was da so läuft. Ich habe ja gestern Nacht, das darf ich jetzt noch nicht sagen, oh Gott, Peter verzweifelt gerade. Nee. Oder geht es um die Spende von Semi an der Stelle? Vielen.
Ich bin deeply impressed, wie viel Zuspruch wir auch in Form von Superstickern kriegen. Also danke, danke, danke.
Ja, Ron auch noch. Also herzlichen Dank an der Stelle. Also wenn das so weitergeht, machen wir ja nur noch den Live-Chat 24 Stunden. Das ist ja besser als bei OnlyFans.
Kündigt eure Jobs morgen. Wir machen jetzt nur noch Livestreams.
Ja, genau. Nein, also kurzer Gedanke noch bei Luxemburg, warum komme ich da drauf? Also es war zum Beispiel schon auffällig, dass Kroatien, oh Gott, jetzt muss ich mir mal gucken, Kroatien das einzige Land war, was der Schweiz von der Jury keine Punkte gegeben hat. Und das sind solche Dinge, die wir in der Vergangenheit schon häufiger hatten, dass gerade die Juroren oder die Jurys diejenigen waren, die dem größten Konkurrenten um den Sieg keine Punkte gegeben haben. Und genauso, finde ich, können Jurys auch nochmal andere Sachen stärker mit anerkennen. Ich glaube, auch die 10 Punkte, die Deutschland aus Israel bekommen hat, das war ja auch, glaube ich, von der Jury, sind auch nicht nur wegen des Liedes gekommen. Keine Spekulation. Das ist einfach nur mal ein reiner Gedankengang, den ich mal geäußert haben möchte. Und deswegen glaube ich schon, dass das jetzt auch ein Welcome-Back-Geschenk für Luxemburg war, so wie es für Australien ja auch die ersten Jahre war, als sie dann mit daran teilgenommen haben. Und umso mehr freue ich mich, und da schließe ich mich Peter komplett an, wenn Luxemburg bei der Sache bleibt, nächstes Jahr wieder mit dabei ist und vielleicht tatsächlich noch eine Nummer mehr auffährt und dann vielleicht auch ohne noch den zusätzlichen Rückenwind dann eben ein Mittelfeldergebnis erreicht oder sogar den Sieg holt. Denn nach Luxemburg können wir gerne von der Schweiz aus auch fahren.
Danke für eure Einschätzungen. Da wir ja auch noch ein bisschen um alles drumherum reden wollen, würde ich aber gern noch einmal gesammelt einsammeln, was ihr jetzt eigentlich so, was ihr noch an Punkten über die Show habt, die wir jetzt nicht besprochen wurden. Hier in den Kommentaren, vielen Dank. Hier in den Kommentaren wurde zum Beispiel oft gefragt nach den Nullpunkten für Großbritannien. Es wurde aber auch schon die Produktion/Show angeführt. Und ja, deswegen bin ich einfach. Danke, Matthias. Es hat bei Peter nur kurz gedauert.
Grüße, Matthias.
Viele, viele Grüße. Und mein Gott, vor lauter bin ich ganz raus. Ja, also jedenfalls, welche Punkte wollt ihr unbedingt noch loswerden oder zu welchen wollt ihr was sagen? Entweder zu denen, die ich gerade kurz genannt habe, oder zu ganz anderen, die wir unbedingt heute noch ansprechen müssen. Und es muss natürlich auch gar nicht jeder zu allem was sagen, sondern einfach, was euch jetzt dazu so in den Kopf kommt. Peter, wie ist denn das bei dir? Was willst du noch loswerden?
Also mir schwirren noch ganz viele Dinge durch den Kopf. Aber wir machen ja auch wieder so eine Review oder retrospektive Serie, denke ich mal. Und da werde ich mich zu vielen Dingen, die mir am Herzen liegen, von Alcazar über ABBA bis hin zu etwas atmosphärischen Sachen noch artikulieren. Also deshalb, das würde hier den Rahmen sprengen, weil ich dann ja das Talent habe, das ein bisschen auszuufern, und das will ich euch heute ersparen. Schließe aber mit einer kurzen Frage, Manny, reden wir noch über Politik im Anschluss?
Genau, okay. Das wird mal noch ausgeklammert.
Mhm. Okay, dann avisiere ich nur, es wird noch viel von mir zu lesen geben. Das, was mich cool und richtig emotional erfasst hat, war Joanna Lumley. Sie war genauso lässig, wie ich es mir erhofft habe. Aber wie ich sie verehre, hat bisher noch keiner wahrgenommen. Steht aber auf ESC Kompakt.
Du, Spor, wie war das?
Es sind noch so viele Punkte, die einem natürlich an so einem Tag danach durch den Kopf gehen. Also ich habe eben gerade nochmal eingeblendet, Lettland mal wieder im Finale, ist natürlich super. War für mich eine Überraschung, wie hoch Dons dann da geschafft hat, aber möglicherweise ist es ja auch dieser Fingerzeig, ne? Also nicht nur auf Krawall oder also Partynummern zu gehen, sondern vielleicht dann eben auch noch Juryfutter, was dann beim Publikum verfängt. Großbritannien, dass das so gar nicht beim Publikum angekommen ist, das verstehe ich nicht. Also vielleicht ist das zu stark mit der schwulen Zielgruppe da geflirtet gewesen, dass es eher verstört hat. Ich fand das eine grandiose Inszenierung, die ja zumindest auch von manchen Jurys mit wahrgenommen worden ist. Über Irland hatten wir schon gesprochen. Malta wurde gerade gefragt, das verstehe ich auch nicht, warum die nun wirklich noch letzter Semi geworden sind. Also das hat die Sarah nicht verdient. Ansonsten möchte ich, also es wurde hier auch nochmal gesagt, wir haben auch, glaube ich, das gesehen bei Kalin, dass es da bei der Nummer mal kurz so eine Bildpause gab. Das scheint wirklich dann doch ein größerer Effekt gewesen zu sein davon von SWT, der natürlich nicht beabsichtigt ist, das ist ganz klar.
Ich hatte gestern deinen Fernseher in Verdacht, ne? Aber das war europaweit, ne?
Also zumindest scheint es in Deutschland so gewesen zu sein, weil es mehrere...
Sag mal ganz kurz, wovon ihr sprecht gerade?
Bei Kalin hat man das Bild kurz gestockt und ist dann erst irgendwie so weitergegangen.
Also das war auch in der Halle zu sehen an den Bildschirmen und wir dachten aber, dass das an den Bildschirmen dort liegt. Und dann hat irgendjemand aber mit zu Hause geschrieben und dann, ich glaube, mit seinen Eltern, und die haben dann ihm auch bestätigt, dass es auch in Deutschland so war. Also ich glaube, das war echt europaweit. Was wiederum bedeutet, dass eigentlich Kalin ja nochmal hätte performen dürfen, oder?
Also Kalin und mindestens auch Sarah Bonetti, finde ich natürlich. Also einfach, weil sie es ist und mal
dann. Also mit dem besten Lied aus dem besten Land auszuscheiden als letzter im Semi, das ist schon.
Wobei ich es auch gewagt finde, im Schnelldurchlauf auf Gesang und Melodie zu verzichten. Also bei Irland war es wenigstens noch ein Schrei, aber bei Malta war es ja nur noch die gymnastische Übung.
Lasst uns an der Stelle sagen, dass Malta unabhängig von seinen Beiträgen im aktuellen Jahr oder vielen Kultbeiträgen in der Vergangenheit ja trotzdem ein sehr großartiges Reiseziel ist.
Auf jeden Fall und auch ein besonders diverses Reiseziel, dem der ESC sehr gut zu Gesicht stehen würde, was sie auch mit ihrer Liebe zu ihrem nationalen Vorentscheid immer mit beweisen. Und auch vom Wetter her würde ich natürlich liebend gerne um diese Jahreszeit für 2 Wochen nach Malta fahren. Das kann ich wohl sagen.
Dazu muss ich kurz sagen, ich war ja das erste Halbfinale gucken bei 2 Freunden, die auf dem Europride, ich weiß ja nicht, ob ich den Namen nennen darf, die auf dem Europride in Malta waren. Und die haben, glaube ich, das halbe ESC-Ensemble aus 30 Jahren getroffen dort. Die sind da alle aufgetreten. Ne? Jungs, wenn ich eure Namen sagen darf, ansonsten grüße ich euch herzlich und bedanke mich nochmal für den schönen Dienstagabend. Und ich finde super, ja, dass ihr...
Das hast du doch schon genannt im Livestream.
Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen darf.
Ach so, okay.
In anderem Kontext. Also ich bin da ja immer sehr höflich und zurückgenommen.
Ja. Gut, dann übernehme ich jetzt an der Stelle wieder und wir freuen uns für Malta. Ich möchte noch einmal kurz sagen, bevor ich noch ein Wort zu Irland loswerde, wobei ich habe zu Irland alles, ich habe Irland gestern sogar eine Stimme geschickt, obwohl ich die Äußerung Richtung Israel vollkommen daneben fand von Bambithak. Gehört sich nicht, habe ich ja gestern beim Statement auch gesagt. Und ich möchte noch mal alles in allem sagen, dass ich die Produktion der Show großartig fand, das hatte ich ja gestern vorab schon gesagt, ja, ich bin da möglicherweise biased, aber wenn jemand eine gute TV-Show auf die Beine stellen kann, ist es Schweden, ob das Medley, was am Donnerstag war, nicht vielleicht doch besser ins Finale gepasst hätte, who knows, ich mag die Selbstironie, Petra Mede, müssen wir nicht drüber reden, ich finde, Marlen Åkerman hat es auch großartig gemacht. Das Drehbuch, die Gags waren schön geschrieben. What has happened in Brighton since ABBA won? Das ist halt, geht auch ein in die Geschichte, denke ich mal. Und auch, also ich hatte ja wirklich schon Probleme nachher bei der Bekanntgabe der Juryvotes, mit was für einer Effizienz da durchgegangen ist durch diese Ergebnisse. Wir sind ja kaum hinterhergekommen, um dann das schon nochmal mitzutickern. Also das ist schon auch eben nicht so, wir lassen uns Zeit und lassen uns ausufern und brauchen für einen deutschen Vorentscheid, der findet auf 1 Stunde angesetzt ist, 1:15, obwohl ein Lied weniger dabei ist, sondern das ist halt echt Präzisionsarbeit, die trotzdem unterhaltsam, selbstironisch und großartig ist. That being said, Benny, du hast dich unmuted und vielen Dank, André P. auch an dieser Stelle.
Also Petra, muss ich auch nochmal kurz ein Wort zu sagen, die war super energisch beim Abrufen der Jurypunkte. Das hat mir viel Respekt abgerungen. Ne? Also wenn du schon einen Halbsatz zu viel sagtest, dann wurde Petra schon so ein bisschen strenger. Ne? Und das war großes Kino. Also an dieser Stelle.
Ja, aber auch gerade, also sie hat dann, ist dann ja nicht zum Beispiel den Leuten ins Wort gefallen, weil dadurch zieht man ja auch sowas oftmals noch mehr in die Länge, weil dann versteht der eine nicht, was man jetzt gesagt hat und dann geht es so hin und her, sondern sie hat die ausreden lassen und dann ganz trocken irgendwas dazu gesagt. Also zum Beispiel, danke für deinen Enthusiasmus, können wir jetzt bitte die Punkte haben? Und das fand ich genau richtig so. Ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt, also hier wurde noch die Loreen Show angesprochen. Also schwierig, ne? Es war immerhin besser als in der ersten Durchlaufprobe, als es noch viel seltsamer aussah, aber Entschuldigung. Aber was das nun sollte, weiß ich ja auch nicht so ganz genau. Das ist, ja, das erschließt sich mir nicht. Arbeitet Linda Woodruff eigentlich wirklich für die EBU? Nein, Linda Woodruff heißt eigentlich Sarah Dawn Finer, ist eine schwedisch-amerikanische Sängerin, Schauspielerin,
Moderatorin,
Darstellerin, etwas von allem, ne? Genau.
Genau, dann vielleicht noch, weil Max wollte sich schon entmuten, aber wir können natürlich auch noch mal kurz über Ida Müller reden und die deutsche Punktevergabe. Max, hast du was davon denn mitgekriegt? Nee, wahrscheinlich doch, na klar. Also Ida Müller habt ihr ja alle gehört, das war ja nicht Thorsten Schorn. Alter Schwede, Max, was sagst du dazu?
Ich habe Ida Müller gar nicht erkannt, muss ich gestern sagen.
Ich auch nicht.
Aber du hast schon auf ESC Kompakt gelesen, dass sie die deutsche Spokesperson ist.
Ja, und dann habe ich das Bild gesehen, aber wir saßen auch nicht so weit weg eigentlich von dem Bildschirm, aber dann habe ich zu Bendy gesagt, oh, ist Ina Müller dann doch irgendwie ausgestiegen, weil ja auch Kadir oder Alessandra irgendwie gestern noch kurz vorher gesagt haben, dass es dann doch abgeben. Also, ja, mich ein bisschen überrascht. Soll ich weitermachen mit meinen Punkten eigentlich zu der Show? Alright. Nur Kleinigkeiten, weil jetzt auch ein paar Mal Spahn natürlich erwähnt wurde. Vermutet und wie gedacht natürlich. Max braucht eine Brille, vielleicht. Also wie vermutet ist natürlich Spanien richtig abgeschmiert. Und es war lustig zu sehen, dass die Spanier, die eigentlich die ganze Zeit gesagt haben, so, hey, das ist uns völlig egal, wir feiern einfach so oder so, die dann trotzdem enttäuscht waren. Und dann hieß es trotzdem, ach, das Staging war dann doch nicht so gut. Ach, der Song ist doch gar nicht so wettbewerbsfähig und sowas. Also gut, so viel zu den Spaniern. Zu Dizzy noch kurz. Dizzy hat halt das, was, beziehungsweise fehlt das, was The Code hat. The Code ist einfach ein Showbeitrag. Es ist ein Wettbewerbstitel und das hat Dizzy gefehlt, weil ich höre den Song hoch und runter. Aber der catcht einen live dann nicht so, dass man anruft. Und ich muss sagen, ja, Staging ist super und was anderes und völlig durchdacht und Showpiece. Aber manchmal spielt der Song dann doch eine Rolle. Und wenn der einen dann live irgendwie nicht so mitnimmt.
Aber sorry, Max, tut mir leid, dass ich dich da unterbrechen muss. Aber sorry, Sergej Lazarev, wenn wir jetzt mal über spektakuläre, coole Stagings sprechen, die aufwendiger und teurer sind als alle andere. You Are My Only One. Der Song ist auch an Banalität nicht zu
überbieten. Aber Russland, ja, aber Russland hat alle Diaspora und alle
eben
das ist nämlich dieser Punkt. Welt und Russland durfte alles hinschicken und ja. Alles war sofort top. Und
das ist nämlich der
Sergej Punkt. Sergej Lazarev war noch dazu ein Superstar in den ehemaligen Sowjetstaaten. Also ich meine,
Olli Alexander ist auch ein Superstar in Großbritannien und international
in Europa. Die haben den nicht in Großbritannien, aber die Leute haben den nicht so im Blick. Also ich muss den leider mit May Müller letztes Jahr vergleichen, weil May Müller hatte für mich auch einen Mega-Song, aber konnte den natürlich nicht auf die Bühne zaubern. Ich meine, das Staging war cool. Man muss sich überlegen, was Dizzy mit einer Umkleidekabine out of space zu tun hat. Aber gut, ja, ich...
Also das ist doch wohl... Also, you make me dizzy bei alles, was du tust. Also, jetzt mal, Umkleidekabine, jetzt überleg noch mal mit halbnackten...
Aber der Theme... Nee, gut, sonst gehen wir nicht... Aber ich fand den Theme trotzdem nicht super gewählt. Es ist ja ähnlich wie unsere Feuersäule bei Ich renne die ganze Zeit. Also, ja. Ich mag das schon, wenn es da so irgendwie so ein... Ja... So eine Konvergenz hat. Auf jeden Fall, genau, was ist mir sonst aufgefallen? Ich bin noch am Verarbeiten, wenn mir noch irgendwas einfällt zu irgendeinem Punkt, was jemand anderes sagt, dann würde ich mich einklinken. Wollte gar nicht für so viel Kontroverse jetzt sorgen mit meinem
Statement. Also die Malmö Memories Folgen sind ja alle schon leider für Peter reserviert, aber wir machen dann einfach einen Livestream, falls.
Aber das wird dann aus FFF, also aus dem Fan Favorite Film, wird dann Max Malmö Memories noch als Ergebnis von den Malmö Memories.
Benni, eine Sache, weil ich das jetzt tausendmal gefragt wurde, sogar per WhatsApp noch extra, ich soll da was zu sagen, aber beim Finale, aber ist erstmal aber und daher erstmal auf erfüllt mit Liebe. Aber was da gestern stattfand, war nah dran an dieser Aber-World-Ausstellung, über die ich auch schon geblockt habe. Das war halt in allererster Linie Verkaufsshow für die Avatar-Show in London. Ich war da nicht ergriffen, muss ich zugeben. Und auch das, was hinterkam von Conchita, Carola und Charlotte, fand ich eher so 2-3+. Na klar, ich liebe alle drei, also vor allen Dingen Carola natürlich, aber ich fand, weil Dusupa zu Recht die Produktion gelobt, das, was ABBA da gestern, wie sie ABBA da gestern integriert haben, war eher zweite Bundesliga. Und ich bin froh, dass es in dieser Saison andere ABBA-Events, Produktionen, Dokumentationen gab. Also vor allen Dingen Ein Fest vor aller im Zirkus in Stockholm war 1+, die das so ein bisschen ausgleichen. Aber gestern war es nicht so aufregend. Da hatte ich mir mehr erträumt. Und ehrlich gesagt, ich finde es okay, wenn sich dann die vier nicht da live involvieren wollen und auch wenn sie nicht einen extra Club, extra Einspieler, eine Matz produzieren oder so. In Bennys Studio hätten sie ja locker machen können.
Also sofort zur Verfügung gestellt, ja.
Was ich besser gefunden hätte, aber also ich finde, man muss sie nicht zwingen. Nur, also stattdessen zu sagen, lass uns doch da diese künstliche Intelligenzfiguren, das fand ich jetzt, das ist auch so ein bisschen so gegen den ESC-Spirit. Da wird, der ist Glaubwürdigkeit, Wahrhaftigkeit und das ist halt, also das ist immer eine super Party in London. Also geht dahin in London, ihr habt einen Riesenspaß. Aber gestern war es underwhelming. Sorry.
Ein Thema, das auch noch oft. Sorry,
Rick, wolltest du was sagen, glaube ich.
Ach so. Ja, ich würde noch ganz kurz gerne nochmal meine Gedanken zu Olli Alexander, weil es ist mir einfach, sorry Max, aber nee, ich kann es wirklich überhaupt nicht nachvollziehen. Es interessiert, glaube ich, auch einige, weil ich habe das jetzt auch in den Kommentaren schon gelesen. Also wirklich, meiner Meinung nach, ich finde diese Rechtfertigungen, die jetzt aber auch britische Fans übrigens schon geschrieben haben, was ich auch schon in den Kommentaren gelesen habe, dass es ja einfach alles viel zu sexualisiert war und alles viel zu gay war und viel zu sehr für die schwule Bubble. Also ich finde dieses Argument schon wieder sowas von aus so unverhältnismäßig. Bei Chanel damals, Slow Mo, das war auch so klischeebehaftet. Oh ja, die sexy Latina wird von allen Männern begattet und ist halbnackt auf der Bühne und sind kurz davor irgendwie, ne, einen Schritt weiter zu gehen. Da hat kein Mensch irgendwie gesagt, oh Gott, das ist aber jetzt viel zu sexuell, sondern da war alles irgendwie perfekt. Und jetzt muss man jetzt, nur weil es jetzt irgendwie schwul ist, ist es jetzt irgendwie wieder verkehrt. Also darüber haben wir, glaube ich, sogar auch schon mal im Live gesprochen. Finde ich irgendwie einen total sinnlosen Grund. Selbst wenn es manche Leute vielleicht verstört hat, kann ich trotzdem überhaupt nicht verstehen, dass es nicht auch genug Menschen gab, denen es gefallen hat oder die gesagt haben, okay, ist doch cool für Representation. Da denke ich mir auch eher so, vielleicht liegt es auch daran, dass die Leute, die LGBTQ Representation gesucht haben, dass die dann eher Nemo oder auch Bambi, die ja sogar für Non-Binary stehen, dass sie dann eher auf die irgendwie zugegriffen haben und für die gewortet haben. Also vielleicht haben die sich da eher so ein bisschen die Stimmen weggenommen, was das Thema angeht, wenn man es wirklich nur in diesem sexuellen Konsens sieht. Das ist ein Argument, was ich persönlich dann eher nochmal zählen lassen würde. Aber einfach nur zu sagen, oh, das war zu sexuell, finde ich halt Quatsch, weil es gab schon so viele sexuell angehauchte Performances beim ESC, wie gesagt, unter anderem Chanel, und da hat sich kein Mensch darüber beschwert und die kamen auch super gut an. Und ganz unabhängig von dem Thema, finde ich, dass rein technisch betrachtet und rein vom Aufwand war das Staging von UK mit Abstand für mich das Beste. Es tut mir leid. Er hat da eine eigene Welt kreiert auf der Bühne. Es sah aus Science-Fiction-mäßig. Ein UFO, ein Duschkabinen-UFO, das durchs Weltraum reißt und in einem schwarzen Loch irgendwie verschlungen wird. Keine Ahnung. Und dann kommen da auch noch Boxer dazu. Ich fand es super kreativ. Und ja, Max verdreht schon die Augen, aber ich kann es, wie gesagt, das war für mich wirklich, und es gibt vieles Positive zum Glück, was gestern passiert ist, aber wenn man sich auf die negativen Sachen konzentriert, das war für mich die größte Enttäuschung. Da war ich sogar noch enttäuschter, also da war ich mehr enttäuscht über das UK-Ergebnis als über die 5 Punkte für Kalin, weil ich kann absolut nicht verstehen, 0 Punkte. 0 Punkte für sowas. Und wie gesagt, Sergei Lazarev, das Lied war auch nicht besser. Und auch wenn Olli nicht die beste Stimme hat, ja und, das Lied ist geil und du brauchst nicht die allerkrasseste Adele, Aretha Franklin-Stimme für so einen Song. Das hat mich so aufgeregt.
Ich bin ja komplett recht bei dir. Ich rede jetzt mal kurz über deine Stimme, weil du dich, glaube ich, also auch wiederholst. Nein, ich bin hundertprozentig bei dir. Beste Performance des Abends. Also da sind wir auf einer Linie.
Allerdings, sorry, das Thema liegt mir nun mal am Herzen.
Ja, Ich glaube, das haben wir verstanden. Aber wir dürfen natürlich das Publikum nicht beschimpfen, sondern wir dürften maximal die Jurys beschimpfen, wenn sie nicht verstehen, dass der künstlerische Approach, den es da ja auch mit zu bewerten gibt, dass da nicht wahrgenommen wird. Das Publikum zu beschimpfen, das funktioniert leider nicht, weil die ja nun wirklich einfach nur nach ihrer Wahrnehmung vorgehen müssen. Und das ist dann halt einfach dann nochmal diese harte Marktprobe. Und das ist natürlich dann traurig, dass es so ist. Und da haben wir als Deutsche ja nun auch genügend Erfahrung mit Nullpunkten aus dem Televoting rauszugehen, in der UK auch. Das hilft halt nicht, da hat jeder einzelne Zuschauer seine Zuschauerin ihre eigenen Bewertungsmaßstäbe. Und deshalb bin ich aber da eigentlich dann doch ganz gut unterwegs gewesen, dass zumindest 40 Punkte oder wie viel es waren von den Jurys zusammengekommen sind. Auch wenn ich mir da sicher noch mehr erwartet hätte. Aber wenn man dann doch den Gesang mit dazu nimmt, dass der Song nicht besonders abwechslungsreich ist und immer noch viel wichtiger ist, waren stärkere Sachen dabei, weil du kannst halt nur, also als Jury vielleicht nicht, aber ansonsten nur 10 Liedern Punkte geben, wenn es da ums Televoting geht. Und wenn dann 10 Songs dabei sind, die besser sind, obwohl du ein grandioses Staging hast, dann bist du halt raus. Und insofern war für mich das zumindest eine Anerkennung oder gut, dass es eine Anerkennung von den Jurys gab für Großbritannien.
Ja, und ich finde halt nur, wenn du das im Vergleich siehst mit zum Beispiel Serbien hat irgendwie über 30 Punkte, dann war Serbien bei mehreren Leuten in den Top, bei mehreren Ländern in den Top 10. Dieses nichtssagende Lied, was komplett, tut mir leid, okay, natürlich bin ich jetzt da irgendwie nicht objektiv, aber ich kann es nicht verstehen, wie sowas Auffälliges, visuell Auffälliges wie Großbritannien da so untergeht. Ich konnte das nicht verstehen und jetzt überlegt euch mal, das wäre die Ukraine gewesen. Überlegt mal, der Olli Alexander kommt aus der Ukraine und das hätte die Ukraine auf die Bühne gezaubert. Als ob
so, das. Ich glaube, ihr beide für das Thema
Max. Ich glaube, jetzt verrät
die nächste Episode eures Podcasts
alle zusammen.
Dazu machen, ich sage.
Duspo, ich habe dir ja gerade schon den Vortritt gelassen, deswegen würde ich mich jetzt noch mal einschalten. Ich glaube, wir kommen da heute auf keinen Nenner mehr. Rick, vielleicht noch als Hinweis, hier in den Kommentaren wurde der Gesang sehr oft genannt. Vielleicht guckst du dir auch nochmal die Aufnahme jetzt im Nachgang an, weil in der Halle ist es ja doch oftmals tatsächlich auch sehr viel anders, als man es dann hinterher anhört. Im Pressezentrum übrigens auch, deswegen will ich mich jetzt gar nicht da großartig einschalten, aber ich kann dir nur sagen, also hier in den Kommentaren wurde sehr oft das Thema Gesang erwähnt. Also es scheint für viele ein Thema gewesen zu sein. So.
Darf ich dann noch was Abschließendes dazu sagen? Danach bin ich auch wirklich ruhig. Ja, das stimmt absolut. Aber erstens mal, es ist nicht Eurovision Voice Contest, weil sonst hätte Lena damals auch nicht gewonnen. Es ist Eurovision Song Contest und vor allem Eurovision Song Contest. Das Visuelle ist ein wichtiger Punkt. Und natürlich, ich verstehe es absolut, wenn er nicht irgendwie das Televoting gewonnen hat. Aber null Punkte bedeutet ja, dass die Zuschauer das wirklich das im Endeffekt am allerschlechtesten bewertet haben. Und
selbst
wenn Stimme und Song nicht stimmen, dann muss man doch
wenigstens zugestehen, ein bisschen mit bewerten. Du musst doch anderen zugestehen, dass sie andere Bewertungskriterien haben. Also dir reicht's halt, wenn so ein Song 2 Minuten nur aus Rave besteht und jemand schön dazu tanzt und anderen halt vielleicht nicht. Das ist doch auch dann, also ja, man kann ja unterschiedlicher Meinung sein. Ja,
aber null Punkte heißt ja, dass es alle scheiße fanden.
Duspo ja gerade versucht, mit dem Wertungssystem zu erklären. Das heißt,
ja, ich weiß ja, ich weiß ja. Ja, mir ist es ja schon bewusst, wie das funktioniert. Aber für die Leute, die sich nicht auskennen,
finden null Punkte halt The Lost letztes Jahr, dann, weil da steht nämlich, alle mochten Lord of the Lost. Ja. Vielleicht war es bei Olli Alexander ja genauso. Dann kannst du sogar eine Analyse machen. Kannst du dann, also wenn Peter dir einen Slot gibt, kannst du die sogar bei Malmö Memories unterbringen in der Reihe. Und dann könntest du analysieren, wie gut UK eigentlich angekommen ist.
Und das kann ein Klickwunder werden. Also
letztes Jahr.
Ich kann sagen, das ist dann der erste Beitrag, den wir bilingual veröffentlichen.
Genau, da kann Olli Alexander das auf Instagram posten. Und das geht weltweit viral.
Unser Start in den angelsächsischen Raum. Das wird doch super.
Aber Rick, lass mich dir sagen, ich schreibe irgendwann eine Top 10 der Best Moments dieser Saison und da ist dein Rant von eben definitiv dabei.
Sorry, ich bin
diese Top 10 wird dann übrigens im Rahmen von Malmö Memories veröffentlicht.
Mich hat einfach mitgenommen. Ich bin es auch
wieder nachher im Schlusswort gebe ich dir auch noch die Möglichkeit, dich bei Theodora zu entschuldigen. Aber jetzt Max nickt zustimmen. Du kannst bis dahin ja noch mal drüber nachdenken. Ich wollte auch noch was sagen, und zwar ein Thema, das auch jetzt gerade schon häufig angesprochen wurde, nämlich der letzte Platz für Norwegen. Vielleicht machen wir es wirklich so, dass nicht mehr jeder was dazu sagt, damit wir jetzt mal auch zu anderen Themen kommen können. Ich hätte mir nie gedacht, dass dieses Lied aus Norwegen, und ich bin froh, dass Duspa, von dem ich jetzt glaube zu wissen, dass er nicht der größte Fan von diesem Lied ist aller Zeiten, aber dass das wirklich so schlecht abschneidet, sowohl bei Juries, ich sage nur Thema Gesang, da haben wir vorhin ja schon drüber gesprochen bei einigen Beiträgen, sowohl was den Gesang angeht, als auch was die Inszenierung angeht und auch beim Publikum. War ich super überrascht, hätte ich wahrscheinlich alles und noch mehr verwettet, dass Norwegen nicht auf dem letzten Platz landet. Auch da wieder zum Thema vorhin unsere Prognose. Ja, es ist halt, bleibt halt doch eine Wundertüte. Danke, Eiswaffel. Okay. Ich habe auch übrigens keine Erklärung. Also wir sind ja auch vielleicht ein bisschen da, um so Erklärungsansätze zu liefern.
Aber ich habe sie nicht. Aber Max nickt, also Max hat einen möglicherweise.
Deswegen habe ich vorhin nur versucht, das von Olli Alexander zu erklären, weil also alles hat ja irgendwo Gründe und deswegen, also ich versuche die Ergebnisse dann irgendwie so einzuordnen und ich denke, dass, also die finden den Fullen-Vergleich dann also richtig passend bei Norwegen, aber es ist trotzdem sehr überraschend gewesen.
Okay, dann lasst uns doch jetzt mal einen Schritt weitergehen oder auch zurückgehen, je nachdem. Wir schließen die Show hier mal ab. Wie Peter schon angekündigt hat, wir werden noch ganz viel natürlich machen, sowohl über die nächsten Tage als auch Wochen und Monate. Es wird uns noch über den Sommer auch begleiten. Das ist mit heute auf gar keinen Fall abgeschlossen. Manche Zahlen muss man sich ja auch erst das ein oder andere Mal durch den Kopf gehen lassen, bevor man dann komplett alles erfassen kann. Da lohnt es sich also weiterhin, unsere Livestreams zu schauen und auf ESC Kompakt zu gucken. Jetzt wollen wir aber nochmal über die ganze Gesamtstimmung rund um das diesjährige, um den diesjährigen ESC, aber insbesondere dann auch rund um das Finale sprechen. Und genau, Konstantin fordert es schon und dazu komme ich jetzt auch gerade. Die letzten zwei Tage waren ja, um vielleicht erstmal über die persönliche Schiene einzusteigen, waren ja wirklich sehr herausfordernd für das, was wir immer so vor Ort machen, weil so viel passiert ist und noch viel, also über das wir berichten mussten und noch viel mehr über das wir hätten berichten können. Ich habe es vor zwei Tagen schon mal gesagt, wo wir wirklich auch manchmal Probleme hatten, was berichten wir jetzt, was berichten wir nicht, wo springen wir jetzt drauf, auf welchen Zug, wo nicht, wo müssen wir vorsichtig sein, wo sind wir vielleicht auch zu vorsichtig und sprechen irgendwas nicht an, was man vielleicht ansprechen müsste. Wir haben es immer versucht, nach bestem Wissen und Gewissen zu machen, das habe ich schon mal gesagt. So, ich muss aber, also, und das ist jetzt meine persönliche Ansicht, was ich, danke Dennis, ich muss sagen, ich fand es in diesen letzten zwei Tagen wirklich nochmal viel, viel krasser als vorher, weil eben zwei Dinge zusammenkamen, die dann bekanntlich auch vermischt wurden. Nämlich zum einen diese ganze Diskussion rund um die Teilnahme Israels, wo ja wirklich eine Künstlerin dämonisiert wurde in diesem Zusammenhang, ausgebuht wurde, mit den schlimmsten Begriffen im Internet belegt wurde, all solche Sachen. Ganz furchtbar finde ich das für den ESC. Und es ist wirklich so, also für alle, die da mal auch vor Ort waren und wissen, was eigentlich den ESC ausmacht, und das ist immer oder war lange Jahre auch immer das, was ich zu Leuten gesagt habe, was ich daran faszinierend finde, warum ich da jedes Jahr hinfahre. Genau dieses, dass ich fahre da nicht hin dann als Deutscher und habe die deutsche Flagge im Gepäck und bin nur für den deutschen Act. Wie es vielleicht ist, wenn man auch, keine Ahnung, bei so Sportereignissen, wo man immer für die eigene Nationalmannschaft sein muss. Natürlich bin ich immer auch ganz natürlich sozusagen mit Deutschland verbunden und hoffe immer auf gute deutsche Ergebnisse. Aber es ist eben nicht alles. Ich habe da genauso andere Lieder und so hat jeder aus allen möglichen dann aus anderen, fiebert für andere Länder, hat vielleicht sogar andere Landesflaggen dabei, was nochmal in anderen Kontexten teilweise ja undenkbar wäre sozusagen, aber wo der ESC einfach so, ja, dieser freie Raum ist und wo wirklich unterschiedliche Leute, auch wir haben vorhin über das Thema LGBTIQ gesprochen, gerade wo das eben auch so ein Safe Space ist, wo sich viele Leute treffen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder viele Leute, die offen für dieses Thema sind. Und ja, dass das einfach ein Stück weit dieses, oder nicht nur ein Stück weit, sondern sehr groß, sehr stark in diesem Jahr in den Hintergrund getreten ist, dass eben da so viel Hass zu spüren war. Und was am Ende ich wirklich auch krass fand, wie letztendlich die Wahrheit auch umgedreht wurde, nämlich wie nicht die Leute, die dann Angriffe gestartet haben in alle möglichen Richtungen, also ich meine jetzt Online-Angriffe vor allem, dass die andere dafür verantwortlich gemacht haben. Also so nach dem Motto, Israel darf teilnehmen, also kann ich ja gar nicht anders, als da wild um mich zu schlagen online. Das fand ich wirklich schlimm und das hat sich jetzt im Finale eben nochmal so manifestiert. Ich habe heute diesen Clip, den habe ich auch bei uns in der Gruppe geteilt, wo Olli Schulz und Jan Böhmermann ja sehr deutliche Worte gefunden haben in ihrem Livestream. Fand ich gut, dass sie da klar und deutlich geworden sind. An der Stelle mal Hut ab. Und das hat sich dann ja vermischt mit dieser ganzen Joost-Klein-Sache, was ich auch, wie es aktuell läuft, höchst fragwürdig finde. Also, dass ich auch finde, dass die EBU da kommunikativ ganz furchtbar gehandelt hat, habe ich auch schon gesagt. Aber gleichzeitig ist es auch kein Grund, dass da andere jetzt, die alle nicht die Wahrheit kennen, wir kennen die genauso nicht, wir wissen nicht, was war, wir wissen nicht, wer was gemacht hat, also sich da jetzt eindeutig auf eine Seite zu stellen, also jetzt zu sagen, die EBU hat überreagiert oder zu sagen, Joost hat was Falsches gemacht, kann man beides nicht. Wir wissen es nicht. Offenbar wissen das nur sehr wenige Leute, was da wirklich passiert ist oder die Ansichten gehen sogar auseinander oder gehen ja ganz offensichtlich auseinander. Und dann zu sagen, einer ist da, ich habe die Wahrheit mit Löffeln gefressen sozusagen und weiß jetzt, was da wirklich war. Auch das fand ich ganz schlimm und vor allem halt dann, dass diese beiden Themen auch noch miteinander vermischt wurden und sozusagen Eden Golan aus Israel da am Ende dann verantwortlich gemacht wurde dafür, dass Joost Klein jetzt nicht teilnehmen kann. Also das war ja wirklich dann die absolute Höhe des Absurden und woran man ja auch tatsächlich dann erkennt, also spätestens dann, dass das alles mit Fakten gar nichts mehr zu tun hat. Und all diese Dinge, sage ich vor dem Hintergrund, da geht es jetzt gar nicht darum, wer im Nahostkonflikt was wo gemacht hat oder wo wie auch immer und was dann vor 50 Jahren war und was vor 100 Jahren war und so weiter, weil ganz unabhängig davon ist es einfach kein gemeinsamer Umgang in so einem Pressezentrum, bei so einem ESC, in so einer Halle. Und das fand ich dann wirklich nochmal schlimm. Die in der Halle waren, haben mir das ja nochmal viel schlimmer geschildert, als wir das mitbekommen haben. Auch Martin Österdahl, man kann jetzt gut finden, was er macht oder was nicht, aber auch da dieses Pfeifkonzert, so was sich da entladen hat. Also es ja war einfach dann wirklich eine schlimme Stimmung, die das Ganze auch wirklich getrübt hat. So, und jetzt habe ich gar keine Frage an euch. Ich habe jetzt einfach mal nur geschildert, wie ich das wahrgenommen habe. Ich finde es auch wichtig, dass wir heute nochmal darüber sprechen. Mir war es wichtig, dass wir es ans Ende stellen, weil ich erstmal gerne mit euch auch das Finale und Nemo und Isaac und alle anderen feiern wollte. Aber ich glaube, wir müssen einfach nochmal drüber sprechen. Und genau, ich habe euch jetzt mal geschildert, was ich dazu denke. Und ja, gebe euch mal das Wort, wer möchte.
Also es war sehr gut, dass du das ans Ende gestellt hast. Na, weil hätten wir am Anfang darüber geredet, hätten wir die anderen Themen eigentlich gleich abgeräumt und gar nicht mehr in Ruhe besprechen können. Also danke erstmal an dieser Stelle dafür. Ich will es machen wie du. Ich will jetzt nicht so inhaltlich zu diesen beiden Themen Position beziehen, weil wir wissen einfach zu wenig, was sich abgespielt hat. Ich hoffe, dass das aufgeklärt wird und da ist die EBU gefordert. Ne? Was ich nur feststelle, ist, dass die letzten beiden Tage in streckenweise so waren, dass man völlig die Lust verloren hat am ESC. Weil halt der Grundgedanke, also dieses der gemeinsame Wettstreit Europas, auch der Künstler untereinander, völlig torpediert wurde. Ich habe manche Dinge erst heute gesehen, zum Beispiel einzelne Clips von der Pressekonferenz nach dem zweiten Semi. Ne? Und wie sich da auch Joost, ne? Aber auch diese Marina Sati aus Griechenland benommen haben, das ist ehrlich gesagt widerlich. Na, und das macht man nicht. Das macht man vor allen Dingen nicht unter Künstlern untereinander, wo man eigentlich wissen müsste, dass man mit einem massiven Druck ohnehin umgeht, vor der Weltöffentlichkeit, im Finale zu performen. Na? Und man kann völlig unterschiedlicher Meinung sein, aber es gibt andere Formen, diese Meinung dann zu artikulieren. Was die beiden gemacht haben, das war einfach flegelhaft. Ne? Also wieso, das sind jedenfalls keine erwachsenen Artikulationen. Ne? Das ist unterirdisch. Ich nehme jetzt nur dieses eine Beispiel, weil ich will jetzt auch nicht ewig reden, aber dieses Beispiel hat mir gezeigt, dass da ein echter Schatten über dem diesjährigen Jahrgang liegt. Ne? Das ist einfach so, was macht man nicht? Also das habe ich ja auch schon in einigen Interviews gesagt, einer 20-jährigen Künstlerin, die da ist, um ihr Lied zu präsentieren, die sich einem fairen Wettstreit stellt, ne? Die so zu überfrachten. Ich habe gerade den Kommentar gelesen, was ich gar nicht wusste, die hätte 4-mal ihr Hotel wechseln müssen. Ne? Also das ist einfach nur furchtbar und für mich hat das einen signifikanten Schatten über der gesamten Veranstaltung zurückgelassen. Die wird auch definitiv in die ESC-Geschichte, tut mir leid, dass ich das jetzt so brutal sage, in die ESC-Geschichte als Tiefpunkt eingehen. Ne, völlig unabhängig von den Beiträgen. Ne? Und ich glaube, dass auch erheblicher Reparaturbedarf ist und es völlig offen ist, ob der gelingt. Ne?
Vielleicht kann ich da einmal gleich anschließen, weil jetzt hier auch gleich noch was gekommen ist, was wie Peter, was sagst du zu den Aktionen der israelischen Delegation und Presse mit Drohungen, Angriffen und Ähnlichem? Also ich würde mal sagen, wir sollen uns da bitte alle etwas mal auch drosseln, was wir hier einfach ungefiltert und ungeprüft weitergeben, was wir in den sozialen Medien gehört haben. Ich will das nicht ausschließen, dass sich der eine oder andere, sei es aus der israelischen Delegation oder eben bei Künstlern aus anderen Delegationen, wie auch immer, daneben benommen hat, übergriffig geworden ist, was Falsches gesagt hat. Wir waren in den allermeisten Fällen nicht dabei und kleine Statements, die von jemandem dann so in Social Media aufgebauscht werden, ohne sie gegenzuprüfen, weiterzugeben und dann sagen, das ist jetzt die Realität, das funktioniert halt nicht und ehrlich gesagt sollten wir im Jahr 2024 soweit sein, zu wissen, dass hier ein riesiges Konfliktpotenzial liegt und wir uns unnötigerweise da in solche Auseinandersetzungen begeben und eben auch den zivilisierten Umgang miteinander vernachlässigen darüber. Benny hat es gerade schon angesprochen, dass wir jetzt natürlich zwei Themen haben, die zusammen sind. Einmal der Umgang mit Israel und dann der Umgang mit Martin Österdahl bzw. EBU. Für mich, und das habe ich ja gestern schon ähnlich gesagt, ist es so, es gibt gewisse Statuten und Martin Österdahl muss als Vertreter der EBU beim ESC diesen Statuten entsprechen und er muss natürlich den rechtlichen Gegebenheiten in dem Land entsprechen, in dem der ESC zu Gast ist. Und wenn es da eine Anzeige gegen einen Künstler gibt, wenn die Polizei Ermittlungsarbeiten aufnimmt und es da eben auch, er wird das ja nicht alleine und ohne Rücksprache gemacht haben, eine Entscheidung gibt, unter diesen Umständen kann ein Künstler nicht auftreten, dann mag das ein Präzedenzfall sein, Aber dann gab es das vielleicht auch so vorher noch nicht. Und dann muss man da möglicherweise auch erstmal auf Nummer sicher gehen und kann dem da keine Bühne geben. Und da jemanden auszupfeifen, ist wirklich, hier stand es in den Kommentaren gerade, Kindergarten. Das zeigt eben auch, dass die Fans tatsächlich diesen europäischen Gedanken, den wir versuchen hier seit 68 Jahren mit dem ESC zu leben und zu zelebrieren, dass der in dem Moment in den Wind getreten wird, wo es wirklich zum Schwur kommt. Sind wir erwachsen genug, um uns gegenseitig zu respektieren, auch wenn wir unterschiedliche Meinungen in einzelnen Feldern haben? Schaffen wir es, mit gegenläufigen Meinungen trotzdem an einem Abend zusammenzukommen und uns zu zeigen, dass wir alle menschliche Wesen sind, die zivilisiert sind und vernünftig miteinander umgehen können? Und viele in der Halle haben das nicht gezeigt, muss ich leider sagen. Wir hatten ähnliche Diskussionen auch schon mit Russland, wo ja früher auch schon ausgepfiffen worden ist, wie auch immer. Und auch da kann man das dann in Frage stellen. Solange eben jemand mit dabei ist und den Regeln entspricht, müssen wir damit umgehen und das eben auch aushalten, so wie die Demokratie eben auch Meinungsvielfalt aushalten muss. Die Aufgabe der IBU wird jetzt sein, und da zähle ich eigentlich auf den Verstand der Masse, dass eben auch da Martin Österdahl nicht alleine sagen kann, da und da gehen wir jetzt hin und da schließen wir jetzt Israel aus, sondern es wird da gemeinsame Diskussionen geben müssen. Und dummerweise, und ich muss jetzt aufpassen, dass ich selber nicht in die Klischeefalle tapse, aber es sind zum Beispiel auch gerade Niederländer und ja, aus meiner persönlichen Wahrnehmung auch häufig Israelis, die sehr direkt in der Kommunikation sein können und die sehr deutlich für ihre Meinung einstehen und nicht unbedingt das diplomatische Feingefühl hat, was man Schweizern unterstellt oder was tatsächlich auch viele Skandinavier übrigens haben, sondern die erstmal sicherheitshalber auf Konfrontation geht, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und da muss man jetzt natürlich gucken, dass die EBU die einfängt. Die Tatsache, dass Niederlande den ESC übertragen haben gestern, dass ja dann auch ein Televoting stattgefunden hat, dass immer noch 2 Millionen Menschen in Niederlanden die Show gesehen haben, zeigt ja, dass es auch Leute gibt, die sich davon nicht abschrecken lassen, dass Joost Klein da zurückgetreten ist, sondern auch diesen europäischen Gedanken da sehen und verstehen. Ich glaube auch, dass das Interesse von den Niederlanden geht, nächstes Jahr in der Schweiz mit dabei zu sein. Ich hoffe, dass alle sich wieder etwas besinnen und sich auch nicht, und das muss ich erst mal sagen, sei es weder von einem pro-israelischen oder einem kontra-israelischen Mob in die eine oder andere Richtung zwängen lassen oder instrumentalisieren lassen, sondern sagen, wir wollen hier eine nicht politische Veranstaltung auf den Weg bringen. Wir wollen Menschen zusammenbringen. Wir wollen nicht teilen. Wir wollen nicht die Leute auseinanderbringen und in Gut oder Böse unterteilen. Und dass da wir einfach auch wieder einen Schritt erwachsener miteinander umgehen. Und wir können nicht nur darauf hoffen, dass der Krieg sich da in Israel oder Gaza alleine erledigt. Das ist eine andere Geschichte. Aber da müssen die Statuten kommen und die Regeln. Und wir wollen uns im Jahr 2024 doch bitte nach Regeln, auch auf die wir uns verständigt haben, verhalten. Benni.
Ja, ich wollte kurz auf 2 Sachen eingehen, die jetzt schon öfter in den Kommentaren kommen. Und du hast jetzt gerade schon angesprochen sozusagen, was hat die israelische Delegation gemacht? Erstmal, dass man das so verallgemeinert, finde ich, zeigt ja schon genau das Problem. Also wenn einer von uns sich jetzt daneben benimmt im Pressezentrum, käme doch jetzt niemand auf die Idee zu sagen, Isaac muss vom Wettbewerb ausgeschlossen werden oder Deutschland vom Wettbewerb, sondern dann würde jemand von uns die Akkreditierung entzogen bekommen und damit wäre die Sache erledigt. Deswegen, also wenn jemand irgendwo filmt, wo man nicht filmen darf oder wenn jemand irgendwen mit einer Kamera bedrängt oder whatever, dann muss der natürlich die Akkreditierung entzogen bekommen werden, dann kriegen. Aber dann, das hat doch nichts mit der israelischen Delegation oder gar der israelischen Künstlerin zu tun. Also das erschließt sich mir nicht, diese Diskussion. Genauso wie mit dem israelischen Kommentator. Also ganz ehrlich, das, was ich gelesen habe, was er zum Beispiel über Bambi Thack gesagt hat, das hätte genauso irgendwo in Deutschland gesagt werden können oder von Jan Böhmermann und Olli Schulz, dass dann plötzlich gesagt wird, hier kommt jetzt die Hexenbeschwörung und dies und das, die Kinder, hoffentlich sind jetzt alle Kinder schon im Bett. Das hätte genauso überall sonst bei Kommentatoren, die das eben nicht so super steil, das kann man finden, wie man will, aber das passiert ständig mit allen möglichen Beiträgen. Habt ihr euch mal die
Presse? Das war bei uns übrigens ganz ähnlich. Also da gab es auch, liebe Kinder, das ist alles nur ein Märchen oder sowas.
Irgendwie ja, gleich ausschließen, 12. Platz ist wieder frei, Deutschland wird disqualifiziert. Also das halte ich für eine totale Quatschdiskussion, ehrlich gesagt. Dafür einzelne Sätze von Kommentatoren Wie gesagt, also ich meine, die Britischen sind ja seit jeher noch viel krasser, waren früher noch viel extremer sozusagen. Muss man nicht gut finden, aber ist natürlich überhaupt kein Grund, darf jetzt irgendwie eine ganze Delegation, ein ganzes Land auszuschließen. Ich will nur eine Situation noch schildern, die mich im Finale wirklich, wo ich gemerkt habe, dass ich bei manchen Situationen vielleicht auch naiv bin, und zwar bei uns im Pressezentrum. Max und ich haben uns super gefreut, weil plötzlich die Ukraine total viele Punkte bekommen hat. Und wir haben richtig gejubelt und haben uns total gefreut. Und ich denke plötzlich, wieso hat denn plötzlich die Ukraine hier eine größere Fanbase als Baby Lasagna und alle möglichen, bis ich geschnallt habe, dass ich gerade mit den ganzen Leuten jubel, die nicht jubeln, weil die Ukraine jetzt so viele Punkte bekommen hat, sondern weil die Ukraine jetzt auf Platz 1 ist und Israel dadurch nur noch auf Platz 2 dann war. Und dann war mein Jubel natürlich auch schnell wieder verflogen. Also genauso war nämlich auch die Stimmung teilweise im Pressezentrum. Und deswegen also in Einzelfällen, wie gesagt, dass sich aus allen, aus unterschiedlichsten Delegationen Leute daneben benommen haben und von dem, was man gesehen hat und auch von dem, was man vermutlich alles nicht gesehen hat, das ist ja total unbenommen. Aber der Unterschied ist eben, dass wenn sich aus anderen Delegationen eine Person daneben benimmt, dann sagt man, dann wird die Akkreditierung entzogen und tschüss. Und bei Israel wird gefordert, dass das Land nicht antreten kann. So ist ja die Diskussion gerade. Und das ist halt total schräg.
Max, wir sollten an dieser Stelle ganz kurz, bevor Max weitermacht, sagen, Rick hat sich gemeldet, er hat sich jetzt nicht aus der Diskussion zurückgezogen, wir vermissen ihn auch, weil er hätte Originaltöne aus der Halle noch bei tragen können, aber bei ihm ist komplett das WLAN abgeschmiert. Er lässt euch alle herzlich grüßen, aber er fehlt jetzt nicht aus irgendwelchen spekulativen Gründen, sondern schlicht aus technischen.
Max.
Ich will nur ergänzen, weil vieles schon gesagt wurde und ich das auch so unterstreiche. Ich fand es auch wichtig, dass du es nochmal gesagt hast, so dass es einem Leute gibt, die nicht so diplomatisch umgehen können mit manchen Situationen. Und man hat gesehen, dass beide Lager so ein bisschen trotzig unterwegs waren, einfach, und die sich gegenseitig so ein bisschen gepusht haben. Also da gibt's in dem Zusammenhang, was das Verhalten vor Ort ist, gibt's auf beiden Seiten so ein paar Buhmänner, die sich absolut besser verhalten hätten müssen. Ich will kurz erzählen, nach dem zweiten Halbfinale ist Eden Golan kurz an unserem Tisch vorbei. Ich habe sie auch kurz gefilmt und vom Checkpoint aus bis hin zu da, wo sie dann im Pressezentrum ein paar Interviews für israelische Medien gehalten hat, habe ich sie mitverfolgt und gefilmt. Es hat nur dann später hat es keinen Mehrwert gehabt für Social Media tatsächlich. Und ich habe sie sehr, wirklich, ich habe eine sehr, sehr gestresste Frau erlebt. Eine junge Frau am Limit, die man da hingeschickt hat und die größte politische Diskussion auf ihren Schultern austrägt. Und sie steht da vorne und sie, ich weiß nicht, wie alt sie ist, ich glaube, aber sie ist unter 23. Also wie so eine, und
Bitte? Ich glaube, 20 ist sie.
So, okay, sogar. Aber es ist für jeden schrecklich, also, und für jeden so einen unfassbaren Druck. Und man hat es ihr angesehen. Und ich habe auch vorhin so ein Video. Bin ich jetzt abgebrochen? Okay, ich habe bei mir so ein rundes Ding.
Ja, ganz gut, ist er
jetzt wieder da. Alles klar. Da wurde sie gefragt, wie sie sich fühlt nach dem Finale. Und dann ist sie vorbeigelaufen an dem Kameramann, hat sich dann kurz überlegt, oh Moment, ich sage jetzt doch was. Hat sich dann hingestellt, hat gesagt, ich bin glücklich und ich freue mich über den Sieger. Und er ist ein großer Talent und er hat ein großes Talent und er macht es super und alles Mögliche. Und die Leute ziehen aber jetzt zum Beispiel im Internet daraus nicht, okay, sie hat ein paar gute Worte für Nemo gefunden, sondern jetzt heißt es, sie hat Nemo misgendert. Also egal, was auch Eden Golan macht, oder natürlich wird es ein Lager nicht gut finden. Und ja, also mir ist es nur aufgefallen, man hat es ihr wirklich angemerkt, einfach so auf 2 Meter Distanz. So, das ist keine gute Situation und es muss bei jedem Menschen Spuren hinterlassen. Und dann noch zu Joost. Es ist natürlich vielschichtig, was das mit sich bringen kann, weil in den Niederlanden, jetzt geht meine Stimme auf Löten, in den Niederlanden ist auch diese Europa-Diskussion ja so riesig, seit Geert Wilders da gewonnen hat im Dezember und so Anti-EU und Anti-Europa-Stimmung macht. Und dann kommt Joost und macht einen Pro-Europa-Song und ist da uns eigentlich für Leute, die so die europäische, diese Idee von Europa so verteidigen, wie zum, ich zähle mich zum Beispiel dazu, haben wir da so einen Ambassador und freuen uns alle, dass das Joost dann hinbringt und so. Und jetzt ist natürlich was auf alle Mühlen für die Leute in den Niederlanden und auch sonst, die sich sagen, ha Leute, ihr feiert Europa und Europa will euch doch gar nicht und Europa ist doch so doof. So. Also ich bin gespannt, was das in den Niederlanden noch, was es noch für Diskussionen auslöst und was es sich daraus noch entwickelt. Und alles andere ist leider echt gefährliches Halbwissen. Also wir hatten vor Ort dann auch nur Gerüchte gehört und dann hat man das hier mal gehört und dann hatte der mal das erzählt aus sicheren Quellen und so. Und es ist halt alles gefährlich und ich hoffe wirklich, dass es demnächst so aufgelöst werden kann, dass dann ersichtlich ist, was das Problem war und welche Konsequenzen daraus gezogen werden mussten und dass dann jeder weiß, okay, alles klar. Und es dann natürlich ist im Nachgang immer blöd, weil so war die Stimmung jetzt sehr aufgeheizt und so haben die Leute das in Verbindung gebracht zu Israel auch immer, weil kann ja sein, dass es keine Verbindung hat zu irgendjemand aus Israel. Also das ist nicht mal, dass dieser Vorfall nicht mal mit jemand von der israelischen Delegation war. Und aber im Hauptsache, es wird halt irgendwann mal aufgelöst. Das ist wichtig.
Ja, ich wollte noch ergänzen, dann habe ich aber, glaube ich, auch alles zu dem Thema gesagt, weil aber noch ein Beispiel vielleicht, genau, weil jemand es gerade hier geschrieben hat mit Sylvester Belt, der noch gesagt hat, es war die traumatischste Erfahrung in seinem Leben, mit diesen Buchrufen sozusagen auf die Bühnen zu gehen. Und aber das zeigt es ja genau. Er hat, also schuld waren nicht die Leute im Publikum, die gebuht haben, sondern schuld war Eden Golan, die vor ihm aufgetreten ist, beziehungsweise Israel, das vor ihm dran war. Das zeigt ja die ganze Abstrusität dieser Diskussion. Ja, ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, wie wir einen guten Übergang finden, um auch positiv hier rauszugehen. Duspa hat eine Idee, bitte. Unterstützt mir.
Also, wir werden ja jetzt heute sowieso zu keinem Ergebnis kommen. Und hier kam ja gerade nochmal der Hinweis, wir springen auch tatsächlich gerade, das liegt jetzt vielleicht auch an der Uhrzeit, wir sind auch alle nach 2 Wochen ESC ein bisschen durch. Die Entwicklung der letzten 48 Stunden haben uns hier nochmal anständig mitgenommen, dass wir das vielleicht auch nochmal wieder für uns sortieren müssen. Wir müssen jetzt mal beobachten, wie auch die nächsten Schritte sind. Die Reference Group wird tagen, die Schweiz wird sich melden. Wir werden aus den Niederlanden sicher weitere Statements kriegen. Wir müssen natürlich die Lage in der Ukraine im Blick behalten. Wir müssen die Lage in Israel im Blick behalten. Ich halte mich ein bisschen daran fest, Benny, und vielleicht ist das ja der positive Punkt, den du ja in deinem Kommentar als du die deutsche Berichterstattung über den ESC kritisiert hast, die eben auch nur auf die Skandalisierung aus war und gar nicht auf die positiven Momente des Zusammenbringens und auch auf die Songs, dass du ja eben mit dem Beispiel des Jugoslawienkrieges, der zum jetzigen Zeitpunkt zwar auch schon 30 Jahre zurück ist, es aber dann nicht nur, aber auch der ESC schafft, die neue Freundschaft, das neue Verhältnis zwischen den damals verfeindeten und sich bekriegenden Ländern nicht zu kitten, aber zumindest so auf ein Niveau zu bringen, dass eine nachwachsende Generation vernünftig und gut miteinander umgehen kann, an einem friedlichen musikalischen Wettstreit teilnehmen kann. Und die Künstler, das war in der ehemaligen Sowjetunion, die Künstler der ehemaligen Sowjetunion auch schon, oder im Innerhalb des ehemaligen Jugoslawiens, die sind in allen Ländern Stars. Und natürlich sind die beliebt, auch wenn sie dann eben von den anderen sind. Und insofern ist das vielleicht auch die Hoffnung, die wir jetzt einfach mitnehmen sollen, auf den dann in die neue ESC-Saison mit allen den Möglichkeiten, wo wir natürlich für euch dranbleiben, aber wir werden den positiven Gedanken des ESC, der uns ja alle eint. Und Max hat es ja auch gerade gesagt, wir sind große Europäer. Wir lieben die europäische Idee des ESC erst recht, so wie Zaza 81, die jetzt gerade auch nochmal eine Spende rübergeschickt hat. Vielen Dank. Genauso wie ihr hoffentlich auch. Und wir bleiben dann natürlich dran und genießen dann die viel, viel, viel überwiegenden positiven Seiten und die schönen Momente, wo wir mit euch eben das gemeinsame musikalische Erlebnis genießen können, in welcher Form auch immer. Vielleicht können wir so abschließen.
Das hast du sehr schön gemacht. Deswegen ja, würde ich jetzt auch wirklich in die Schlussrunde gehen. Habt ihr noch was, was ihr unbedingt in diesem einen Stream heute hier jetzt sagen wollt? Kommt Celine Dion und DJ Bobo. Wir sollten dazu, glaube ich, mal vielleicht beide sogar im Duett. Wir sollten dazu, glaube ich, mal eine Umfrage machen, du Spra. Das ist ja
genau, eine Umfrage oder wir laden sie zum ESC.
So oft an unsere Umfrage denken. Max, habe ich das zu dir gesagt an dem einen Abend? Ich habe gesagt, ganz ehrlich, Leute, was waren das für ESC-Jahre, als unser größtes Problem war, ist Florida schon im Hotel eingecheckt oder noch nicht? Zu Max habe ich das gesagt. Das war damals irgendwie so die Themen, über die dann diskutiert wurde. Und ja,
dieses Jahr als die Breaking News, das war aber noch vor ESC Kompakt, das war im Prinzblock, war die Diskussion, die heiße News, Erik Saade hat jetzt eine rote Lederjacke anstatt einer schwarzen.
Endlich wieder die Themen, die wirklich wichtig sind.
Ja, wobei, also damals der meistgeklickte Beitrag aller Zeiten war, glaube ich, Erik Saades Freundschaft mit Molly.
Aber nur bis Helene Fischer kam. Irgendwas mit Helene Fischer war doch dann immer ganz oben.
Und hier steht auch schon die Helene Fischer. Der Schweiz ist, wie wir natürlich alle wissen, Beatrice Egli oder eben Celine Dion. Also wir werden uns stark mit der Schweizer musikalischen und Entertainment-Landschaft auseinandersetzen. Das ist ja auch noch nicht mal klar, dass es in der deutschsprachigen Schweiz stattfindet. Das werden wir uns dann anschauen müssen, Benni, oder?
Aber wir, ja, und wir wissen ja vielleicht sogar schon, wer für Deutschland antritt. Ich konnte diese Frage leider nicht mehr stellen in der Pressekonferenz. Ich habe mich ein paar Mal gemeldet. Danke, Rico. Bin aber nicht drangekommen. Denn Peter, wenn du dich erinnerst, ebenfalls in unserem legendären Livestream, als ich dann mal auch zwei Sätze sagen durfte, hat Nemo ja gesagt, dass auf die Frage, hätte sich Nemo auch vorstellen können, für Deutschland anzutreten, haben wir irgendwie so ein bisschen gewitzelt und dann haben wir uns darauf geeinigt, wenn er dann gewinnt, dann könnte er doch im nächsten Jahr zurückkommen und dann für Deutschland den Sieg verteidigen. Und ich wollte ihn das eigentlich nochmal fragen, ob das immer noch steht, aber bin nicht mehr drangekommen, wie gesagt. Nichtsdestotrotz, ich finde eigentlich, da sollten wir Nemo jetzt auf jeden Fall nochmal daran erinnern, an dieses Gespräch und mal gucken, ob Nemo da nicht die Lust drauf hat.
Also genau. An diesem Thema sollten wir dranbleiben. Ja. Wie an vielen anderen Themen auch. Also um noch was Persönliches zum Ende zu sagen. Ich habe ja gerade von dem Schatten gesprochen, der über dem Jahrgang 2024 liegt. Der wird auch bleiben, egal wie sich das jetzt alles auflöst oder auch nicht.
Peter, das ist noch nicht positiv jetzt.
Aber ich kriege jetzt die Kurve. Aber wir hier, nicht nur wir fünf hier im Chat, sondern ESC Kompakt als Institution. Wir werden alles dafür tun, ne, dass der ESC 2025 in der Schweiz alle diese Verwerfungen nicht hat und dass wir alles, was wir in unserer Macht tun können, um dazu beizutragen, dass der ESC-Gedanke des gemeinsamen Wettstreits in freundschaftlichster und auch in leidenschaftlichster Kooperation aller Länder Europas, dass dieser Gedanke 2025 wieder nach vorne rückt.
Und was ja auch noch was Schönes ist, wir haben alle noch 12 Monate mehr Zeit, uns damit auseinanderzusetzen, wie wir, mit welchem Pronomen wir über Nemo reden. Da werden wir uns weiter sensibilisieren, daran arbeiten können, alle zusammen hier im Blog, im ESC Kompakt Live und natürlich dann auch sicherlich vor Ort, weil wir natürlich dann auch Nemo, wo auch immer in der Schweiz oder in Düsseldorf oder wie auch immer, beim ESC 2022 sehen werden. Also
Nemo wohnt ja in Berlin, also wer ihn trifft, ne, ja, motiviert ihn, Wer Nemo trifft, mutiert. Sorry. Ich weiß halt, dass er mir immer verzeiht.
Ja. Peter, jetzt machen wir mal einen Break hier an dieser Stelle. Er war stets bemüht.
Ja, aber das klingt nicht so, das klingt nicht so nice.
Ja, das war der Sinn der Sache.
Was wollte ich denn jetzt
noch sagen? Ich wollte noch was sagen. Du darfst gerne, aber bei mir ist es auch erst so heute im Lauf des Tages, ehrlich gesagt, eingesickert, dass da ja auf uns jetzt auch einfach was zukommt. Ne? Also ich meine, der ESC findet nächstes Jahr im deutschsprachigen Raum statt. Wir decken die Schweiz auf ESC Kompakt ja auch mit ab. Also insofern, ist das ja fast so was wie ein alternativer Heim-Grand Prix sozusagen. Also ja, das nächste Jahr wird auf jeden Fall nicht langweilig, auch aus dieser Sicht.
Genau, das gibt, da müssen wir nur noch jetzt auch, wie ihr alle anderen auch, ja schon mal anfangen zu sparen, denn das ist natürlich jetzt noch das teuerste deutschsprachige Land, unter anderem deutschsprachige Land, aber auch das werden wir hinkriegen. Ihr habt uns ja schon ein bisschen supportet, dass zumindest also der nächste Kaffee dort gerettet
ist. Ich glaube, die Schweiz ist das teuerste Land überhaupt. Also höchstens Norwegen spielt in der Kaufkraftliga noch mit.
Wir können doch Medienpartner werden. Also wer braucht eigentlich TikTok? Wir machen jetzt ESC Kompakt und machen alle Probenberichterstattung exklusiv. ESC Kompakt. Wir müssten mal anfragen bei der EBU, wie viel das kostet.
Ja, Rick und Max machen dann die TikToks. Dann sind die auch schneller da und sind auch sagekräftiger. Genau.
Auch gell? Ja,
super. Wir reaktivieren den traditionellen EBU-Slogan We Are One, der war auch aus Malmö, ich glaube 2013. Mhm. Und der geht viel weiter als United by Music. We Are One auf allen Ebenen. Dafür werden wir unseren Beitrag leisten. Und das ist doch ein positiver Ausblick.
Genau. Also wenn ihr Kontakte habt zu TikTok oder in die EBU oder wie auch immer, meldet euch bei uns, sagt uns Bescheid. Wir sind immer für gute Tipps, Unterstützung und so weiter dankbar. Jetzt sind wir aber erstmal dankbar, dass ihr mit uns über 2 Stunden, genau gesagt 2¼ Stunden ausgeharrt habt. Ganz herzlichen Dank. Es hat viel Spaß gemacht und ja auch fast alle sozusagen. Danke für eure Kommentare. Seien Sie jetzt kritisch. Ich fand die Diskussion, auch wenn wir hier teilweise unterschiedlicher Meinung waren in den Kommentaren oder ihr anderer Meinung als wir, ist das heute wirklich auch bei den kontroversen Themen sehr zivilisiert abgelaufen. Dafür auch ganz vielen Dank. Das macht ja die ESC Kompakt Community auch aus. Vielen Dank an euch dreien und auch an Rick für seine Gastauftritte inklusive Rent. Theodora, es tut uns sehr leid, du hattest ein wunderschönes Lied mit einer schönen Inszenierung. Du bist in unserem ESC Kompakt.
Aber die war nicht ganz so schön wie die von Olli Alexander. Da bin ich ganz bei Rick.
Genau, nicht ganz so schön wie die, aber fast so.
Aber
schön.
Mal gucken, wer nächstes Jahr den Felsen mitbringt in die Schweiz. Genau, da sind zwar schon viele Felsen, aber sicher ist sicher.
Ja, genau. Also, die Serie Malmö Memories von Peter kommt dann bald auf den Blog. Der Livestream von Rick, in dem er erzählt, wie er den UK-Beitrag fand, auch. Und bis dahin danken wir noch unseren Partnern Katjes und Visit Malta für die Unterstützung in dieser ESC-Saison. Vielen Dank. In diesem Sinne euch allen noch einen wunderschönen Abend und lasst euch nicht unterkriegen. Startet gut wieder in die neue Woche und in die ESC-freie Zeit, aber wir bleiben bei ESC Kompakt natürlich trotzdem da. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.